Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 13. Heute zu Gast bei uns im Studio Konstanze Kurz, Informatikerin.
Na.
Und wir wollen über Plagiate reden, über
aus naheliegenden Gründen.
Wir kommen gerade von der Goodbye-Demo gegen unseren noch amtierenden Verteidigungsminister, wenn wir Glück haben. Wenn Fefe nicht hinmacht mit dem Schneiden, ist er schon zurückgetreten, bis wir diese Sendung draußen haben.
Ich werde mich beeilen.
Das wäre jetzt aber schon
das
schade,
passiert oder? Mir nicht. Nee.
Ja, also die Demo war ganz hübsch. Die Bilder sind auch mittlerweile, glaube ich, dann im Netz zu finden. Viele lustige Plakate, eine Menge Leute. Und warum wir über Plagiate reden wollen, ist, weil nun ja, dieser Minister ist ja mit einem Monsterplagiat aufgefallen. Also er hat halt offensichtlich ganz große Teile seiner Doktorarbeit zusammenkopiert. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, warum das eigentlich so schlimm ist, was eigentlich die Folgen von Plagiat in der Wissenschaft sind und warum wir uns darüber so aufregen. Und fangen wir einfach vielleicht mal an bei dem Ursprung von Plagiat. Ist ja eigentlich in der Wissenschaft doch irgendwie schon eher ein altes Phänomen. Ne?
Ja klar, man findet natürlich zu allen Jahrhunderten eigentlich irgendwelche Leute in der Wissenschaft, die plagiert haben. Und meistens war es früher so, dass es schon eine große Schande und Schmach war.
Wenn es dann entdeckt wurde.
Genau.
Ja, das ist ja immer noch so.
Naja, wie man jetzt so aktuell sieht.
Ist nur nicht mehr so, dass man deswegen zurücktritt.
Es ist offenbar nicht für jeden eine Schande. Also,
naja, quod licet Jovi.
Was bitte?
Quod licet Jovi, non licet Bovi, kennst du nicht?
Nee, ich hatte kein Latein.
Ein ganz alter Lateinspruch, was Jupiter erlaubt, das ist noch lange nicht dem Ochsen erlaubt.
Ah, verstehe.
Okay. Das kam noch neulich in der Bundestagsdebatte.
Und echt, haben Sie den Spruch gebracht?
Ja.
Nein.
Ich glaube, das war der Bartsch von der Linkspartei, bin ich ganz sicher, der hat den im Bundestag gebracht.
Das ist eigentlich so ein Spruch, weißt du, den die Senatoren oder sagen wir mal auf Deutschland gemünzt, so die Freiherren von uns zu bringen würden, um sich vom Pöbel zu distanzieren.
Also, er hat ja auch gleichzeitig gesagt, ja, dass früher der Adel gewusst hätte, was er zu tun hat in einem solchen Fall.
Also oh ja, da gab es auch diverse Karikaturen.
Den Boten erschießen, ne?
Ja. Da gab es auch diverse Karikaturen zu.
Und Professor Lauterbach, der hat sich so richtig, sehr echauffiert. Also von der SPD. Mhm. Das ist so ein Gesundheitsexperte, der im Bundestag sitzt, der hat ihm angemerkt, dass das wirklich auch persönliche Empörung war.
Ich glaube,
der hat auch die Talkshows bereist. Mhm. Und das fand ich sehr, ich habe mir so ein paar von diesen Talkshows gesehen, weil ich mir dachte, das Thema interessiert mich dann doch mal. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also einer war, dass in einer Talkshow die These geäußert wurde, und der ist auch nicht widersprochen worden, dass der ja eigentlich gar keinen Doktortitel braucht, weil er ja ein Freiherr ist, oder was ist der Baron?
Ja, Freiherr von zu.
So, und man braucht ja gar keinen Freiherr, man braucht ja gar keinen Doktor, wenn man eh irgendwie Baron von und zu ist, weil dann hat man eh gewonnen.
Stimmt,
besonders
auch,
wenn man in der CDU ist oder wenn man Anwalt ist. Das war so die Konnotation. Anwälte brauchen keinen Doktor, wenn sie einen Freiherrn haben. Mhm. Was ich ja witzig fand, weil ich natürlich an Gravenreuth denken musste. aber so diese Idee, dass der Doktor eigentlich überhaupt nicht irgendwie inhaltlich irgendwas aussagt, sondern nur dazu da ist, quasi den Klassenunterschied hervorzuarbeiten und zu sagen, ich bin hier der Freiherr, vielleicht nicht im Sinne von, ich bin geadelt, aber im Sinne von, ich habe mir das erarbeitet, ich bin was Besseres, genau. Darum geht's. Ja, nee, aber das finde ich interessant, weil das bringt uns nämlich auch zu der Frage, warum jetzt in der CDU das so ein Gemurmel gibt gerade, ja. Also man kann ja sehen, das ist nicht nur die SPD, die sich da aufregt, weil sie halt in der Opposition ist, sondern es gibt auch echt Stunk gerade unter den Konservativen, die auch sehr unzufrieden damit sind, wie das gehandelt wird.
Also in einem geradezu erstaunlichen Maße. Und ich glaube, der Grund ist, dass da das Gefühl entstanden ist, dass der Gutenberg mit diesem Plagiat und dann nicht zurücktreten den Grundkonsens aufgekündigt hat, dass es Bildung und Ehrlichkeit so die Grundpfeiler dessen sind, mit denen man dieses Land irgendwie noch aus der Scheiße ziehen kann. Und
was ja auch ein Lacher ist, aber es ist halt die
Zeit. Naja, ich meine, aber also auch interessanterweise, wenn du dir zum Beispiel die Sarrazin-Debatte anguckst, am Ende lief die ja darauf hinaus, wie sie dann versucht haben, das irgendwie hinzudrehen, diese Thesen von dem, ja, wir brauchen mehr Bildung für irgendwie diese Leute. So, ne? Also das war so dieses Bildung war noch so der letzte Konsens, auf den man sich irgendwie geeinigt hat, dass man irgendwie, dass Bildung ist das, wo keiner drüber diskutiert, dass es wichtig und gut ist. So. Und wenn man jetzt aber so offen und so dermaßen dreist halt diesen Konsens aufkündigt, das hat einige Leute sehr, sehr wütend gemacht, auch Leute, von denen ich es nicht erwartet habe, also auch die sehr, sehr konservative Leute, die also nicht...
Die Atlantikbrücke zum Beispiel ist gerade dabei, sich darüber zu spalten, ja. Was ja ausgesprochen cool ist.
Ja, muss man vielleicht nochmal erklären, was die Atlantikbrücke ist, kurz.
Und dann, du hast die Bühne.
die Atlantikbrücke ist so ein hinter der Bühne Lobbyverein für deutsch-amerikanische Freundschaft. Der
schon auch ein offizieller Verein, so.
Ja, aber der zeichnet sich ja halt dadurch aus, dass du nur Mitglied wirst, wenn zwei andere Mitglieder für dich bürgen und du eingeladen wirst. Also du kannst du nicht einfach eintreten.
Das ist irgendwie so ähnlich wie im Club, oder?
Ja.
Genau.
Und die sind halt der deutsch-amerikanischen Freundschaft verbunden und das ist halt ein sehr illustrer Club. Also da sind halt von einst als links eingeschätzten Spiegelredakteuren bis zu irgendwie allen möglichen...
Das muss aber lange hier sein.
Und der Chef heißt Friedrich Merz derzeit.
Genau, konservativen, richtig konservativen, da findet man da so einmal alles. Und die...
Das ist der Club der Bush-Arschkriecher, ne? Die gesagt haben, der Krieg ist gut, wir müssen da mitmachen. Mhm. Die uns nach Afghanistan getrieben haben.
Wo so. Wir, was verteidigen wir da nochmal?
Seine Doktorarbeit.
Den Opiumpreis und seine Doktorarbeit.
Das war eins der Plakate heute auf der Demo, der Schilder.
Stimmt, der Doktortitel wird am Hindukusch verteidigt.
Ja, wo ich auch sagen muss, da kann ich auch nur zu aufrufen.
Was war der eigentliche Spruch von dem Struck? Unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, ja. Oder? Was verteidigen wir denn
Freiheit,
dann?
Freiheit, unsere Freiheit.
Freiheit,
unsere
Demokratie, Freiheit. Grundrechte, oben. Ist doch egal.
Ja.
Unsere Werte, unsere christlichen Werte.
Ja.
Na, also ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Bildung sozusagen der Konsens ist, sondern ich glaube, das ist der amerikanische Traum, der da verkauft wird. Dass man sagt, wir investieren in die Bildung, damit die Leute die Illusion haben, sie könnten den Klassenunterschied überwinden. Denn eigentlich, was die CDU betreibt, ist ja Klassenkampf. Ja? Sie sehen sich als wir haben es ja in der letzten Sendung schon thematisiert, Arbeitgeber, ja, wo man sagen würde, die Fabrikbesitzer, die Kapitalisten, und sie versuchen sich gegen die anderen, eben die Arbeitnehmer, die Bittsteller, den Pöbel zu verteidigen und das geht natürlich nur, oder am besten, wenn man das minimiert, dass sie sich wehren und das geht, indem man ihnen die Illusion gibt, dass sie eine Chance haben aufzusteigen und das ging halt früher über die Heirat von Leuten aus einer anderen Klasse und heute ist es eben diese Idee, dass du, wenn du nur genug Bildung hast, kannst du aus dir machen, was du willst.
Ja,
und es gibt eben zwei Aspekte
Teil
daran.
Des amerikanischen Traumes. Die Rockefeller-Story ist frei von Bildung, sondern sie ist eher Hard Work.
Ja, aber das kannst du ja in Deutschland nicht verkaufen.
Nee, aber insofern ist es schon so, dass es eigentlich eher der deutsche Traum ist.
Richtig, der ne? europäische.
Der europäische, ja. Also es ist halt eigentlich ja, die Variante des amerikanischen Traums ist ja hier, wenn du irgendwie hart arbeitest, damit du irgendwie ordentliche Bildung kriegst. Und wenn du eine gute Ausbildung hast, dann steht ja die Welt offen. Das ist
genau.
Halt der Traum, der hier verkauft wird. Und zumindest zum kleinen Stück ist der ja auch wahr.
Na, aber es geht halt nicht so, was ich sagen will, es geht nicht so um den sozialistischen Grundgedanken von wegen irgendwie Bildung für alle.
Nee.
Ja, da ist nichts Humanitäres dran, sondern es geht darum, hier ist deine Karriere, Geld machen, du kannst dich von dem Pöbel abgrenzen, du kannst besser sein als deine Eltern. Das ist ja auch, was alle Eltern und ihre Kinder wollen.
Ja.
Ja, das ist im Grunde der amerikanische Traum oder nennen wir es der deutsche Traum und das funktioniert eben nur, wenn man sowas wie Bildung anbietet. Ja, und das ist ja an sich unumstritten, vor allem, weil sich eben die höheren Schichten auch über ihre Bildung definieren. Also wir haben ja schon alle möglichen Titel nicht mehr, das ist immer ganz witzig, wenn man nach Österreich geguckt hat.
Die so mit Geheimrat und sowas, ne?
Ja, und Rittmeister, also die haben super geile Titel gehabt, die sind leider vor ein paar Jahren einer Straffung zum Opfer gefallen. Aber diese Idee, sich über seine Errungenschaften und Titel zu definieren, als was Besseres als der Rest, das ist durchaus eine alte Idee und die sieht man auch heute noch sehr verbreitet in gerade eben Parteien wie FDP und CDU, wo fast nur irgendwelche Doktoren und Lehrer, die sich sowieso für was Besseres halten, sind ja alles Lehrer und Juristen.
Worden, ne? Also 55 für die Unionsfraktion sind Doktoren. Also natürlich abzüglich Gutenberg.
Das heißt, es ist eine Quote von einem Sechstel oder sowas.
Ja, damit sind sie die Fraktion mit den meisten Promovierten.
Mhm. Na gut, das ist ja nun, also wir haben halt Lehrer und Juristen und die definieren sich eben ganz gerne auch darüber, was sie in ihrer Bildung erreicht haben. Und wenn jetzt jemand wie der Gutenberg kommt und einfach mit einem Fake-Doktortitel durchkommt, dann entwertet das eben die Leistung aller anderen. Und deswegen sind die gerade echt unzufrieden mit dem Gutenberg. Also das ist nicht nur eine Sache, die wir jetzt von außen an die herantragen.
Nee, also das ganze, also das Feedback, was ich so oft bekomme von Leuten, mit denen ich es nicht, wo ich nicht mitgerechnet habe, auch was wir das Feedback auf der Straße bekommen haben heute. Ne? Also
wo man sich das können wir vielleicht kurz erzählen.
Ja. Also,
erzähl doch mal jeder sein Beispiel.
Wir sind ja da mit den Plakaten durch die Gegend gezogen zur Demonstration. Und das Feedback, was wir auf der Straße bekommen haben, war durchweg positiv. Und das waren halt in der Regel eher ältere, eher so ein bisschen besser gekleidete Leute. So.
Gut situierte
Leute. Und also ich habe keinen einzigen negativen Kommentar heute gehört auf der ganzen Strecke.
Ja, das lag vielleicht aber auch daran, dass wir diese Doktor der Herzen-Schild dabei hatten.
Du meinst, haben die Leute fehlverstanden und gedacht, wir machen Werbung für
ARD? Ironisch meinst du?
Naja, ich weiß nicht, ob die Ironie bei jedem ankam.
Also ich bin ja angehalten worden auf der Straße, auf dem Rückweg, ob wir jetzt auf dem Rückweg sein oder ob die Demo noch stattfindet. Das heißt, ich glaube,
die wollten mitkommen.
Wenn wir das logistisch ein bisschen mehr Vorlauf gehabt hätten.
Ja gut, also jetzt die 48-Stunden Mobilisierungsfrist war halt ein bisschen knapp, aber ich denke mal, wenn nächstes Wochenende weitergeht, dann werden da deutlich mehr Leute sein.
Ja, also, und die Sache mit den Schuhen hat hervorragend geklappt, wenn ich das mal sagen darf. Das war prima.
Muss man auch so sagen.
Mich hat ein bisschen gewundert, dass im Vorfeld ein bisschen Streit darum, ja, vor allen Dingen in den Blogs und auch in deinem Blog bei den Kommentaren war, dass man diese Schuhsymbolik nicht mehr nutzen dürfte. Ich denke, dass da Leute nicht verstanden haben, wo es ursprünglich mal herkommt. Und jetzt sehr auf diese Tunesien- und Ägypten-Sache beziehen. Vielleicht auch, weil das Bild beim Demo-Aufruf vom Tahrirplatz war.
Ja.
Vielleicht deshalb.
Naja, das hat ja auch einen Hintergrund.
Ja, eben, aber den Wissen kennen die Leute nicht mehr.
Also ich bin ja auch gefragt worden von so einem Typ, ich weiß nicht, das war irgendein Journalist mit mehr als einen Blog dabei gehabt und hat sich da Notizen gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, für wen der da war. Aber der wollte. Ja. Naja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich irgendwie der Coverbeamte von der dpa oder sowas, weiß ich. Jedenfalls wollte der halt auch wissen, was das denn mit den Schuhen auf sich hat. Ja, und dann, also der Hintergrund ist der, dass im arabischen Raum, wo jetzt die ganzen Vorbilddemonstrationen laufen und Revolutionen, da ist es eben eine sehr große Beleidigung, wenn man jemandem seine Schuhsohle zeigt. Weil traditionell da eben trafen die sich in ihren Zelten und da klebte noch Kamelscheiße dran und das ist eben eine echt große Beleidigung im Kulturraum.
Also das ist eher so eine Art Form von, wir zeigen Verachtung und Disrespekt.
Ja, das ist, was wir hier mit dem erhobenen Mittelfinger machen. Ne? Mhm.
Oh, weiß nicht, ob das vergleichbar ist.
Naja.
Wir müssen aber nicht die Schmähungen und die Symbolik der Schmähungen heute hier durchexerzieren, oder? Nee,
müssen wir nicht. Nein, aber es ist jedenfalls ein Symbol der Unzufriedenheit. Drücken wir es mal so aus. Ist keine.
Und was ich persönlich noch sehr schön finde, ist, dass es eher ein sozusagen inverses Doppelzitat aus Wake the Dog ist.
Ein inverses Doppelzitat, genau.
Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, obwohl wir es nun schon mehrfach nachdrücklich empfohlen haben,
guckt
euch endlich Wake the Dog an und wer es noch nicht getan hat, dann tut es heute. Es ist irgendwie definitiv wichtige Bildung. Da gibt es dann auch eine sehr schöne Szene mit Schuhen, die. Dann werdet ihr verstehen, was wir meinen. Und nein, wir werden es jetzt nicht erklären, damit ihr endlich diesen Film guckt.
Schön war noch, dass das Verteidigungsministerium diesen wunderbaren spitzen Zaun hatte, wo man die Schuhe noch so ranstecken konnte.
Mit einem Schild dahinter, Vorsicht militärischer Sicherheit, nee, militärischer Sicherheitsbereich, Vorsicht Schusswaffengebrauch.
Passte prima. Ich habe so ein Panoramafoto genommen, wo man oben die Schuhe sah, dann den Zaun und dahinter den Schusswaffengebrauch.
Wir wollten ja eigentlich heute ein bisschen über Bildung und Plakate reden.
Na gut, wir driften manchmal so ein bisschen ab, aber Abdriften ist in dieser Sendung vollkommen erlaubt.
Ich bekenne mich, ich bin Hörer dieses Podcasts.
Na, dann kennst du uns noch.
Aber ich will mich hier nicht unnötig anschleimen.
Oh.
Nein, du begleitest das kritisch, selbstverständlich.
Natürlich.
Oh, ein Kritiker. Ja, also zurück zum Plagiat. Du hast es ja in deinen Seminararbeiten und was immer du so betreust bei deinen Studenten auch häufiger, dass die einfach kopieren. Was sind denn so die häufigsten Plagiatsformen?
Ich war jetzt ja so 6 Jahre an der Humboldt-Uni hier und habe eigentlich schon seit 4, 5 Jahren das Problem regelmäßig auf dem Tisch.
Du hast schon alle gesehen.
Ja, also ich habe auch, man kann ja Plagiate noch klassifizieren nach der Art, wie plagiert wurde und ich habe eigentlich alle schon mal gesehen. Also typisch ist ja so richtig so Copy und Paste ohne viel Änderung, dann die Art, wie jetzt Gutenberg gemacht hat, dass man also kopiert und leichte Änderungen vornimmt, dass man mal ein Verb ändert oder mal einen Halbsatz wegkürzt oder ranschreibt. Dann gibt's noch das Übersetzungsplagiat. Eigentlich auch immer nicht allzu schwer zu finden, weil in der Regel da so die Fußnoten mitkopiert werden. Mhm. Oder auch Begriffe, die in der übersetzten Sprache und in der deutschen Sprache gleich sind.
Und der Satzbau ist auch immer so ein bisschen komisch, wenn es aus dem Englischen übersetzt wird.
Ja, man merkt halt oft, dass das ist dann meist ein bisschen holperig. Das ist sowieso der beste Anhaltspunkt, ein Plagiat zu finden, nämlich die
Stilbrüche. Dass der inhaltliche Fluss nicht mehr gegeben ist, oder
wie? Ja, nein. also in der Regel dauert es exakt 40 Sekunden, du liest einen Text und weißt, das hat er nicht geschrieben. So, man kann die Menschen ja einschätzen, du kennst sie ja aus dem Seminar. Und dann gibt es aber noch diese die Schüttelplagiate, also wo sie sich wirklich viel Mühe machen. Zwar auch immer noch Rechtschreibfehler übernehmen, aber so richtig Halbsatzaneinandersetzung und so gibt's auch. Und dann, Gutenberg hat ja so eine Kombination, denn der hat ja nicht eine Quelle plagiert, sondern viele. Mhm. Und das ist auch noch relativ häufig.
Also was ich bei Gutenberg interessant fand, ist, dass er bei vielen Plagiatsstellen die Methode verwendet hat, dass er die Quelle angegeben hat, aber nicht alle Zitate aus dieser Quelle markiert. Also dass er sozusagen offensichtlich schon bewusst versucht hat, einfach diesen, ach, ich habe ja irgendwie ein Fehlerchen gemacht, also diese Entschuldigung zu ermöglichen. Also indem er einfach hat irgendwie zwei, drei Sätze aus der Quelle zitiert und hat dann noch größere Stücken einfach kopiert, ohne sie zu markieren.
Unterschiedlich. Ich habe also
an einigen von diesen Stellen, aber man ist ja so ein, also das ist ja ein so ein Trick, den die Leute benutzen, um sich hinterher rausgehen zu können, oder?
Ja, das kann man in diesem guten Plug-Wiki ja auch toll sehen, aber er hat das offenbar zumindest so wirklich überblickt. Ich habe bestimmt nicht alle Beispiele gelesen, aber eine ganze Menge. Da hat er nur die Quellen auch tatsächlich in den Fußnoten angegeben, die so ein bisschen, wie soll ich mal sagen,
offiziös sind so?
Ja.
Also nicht die Seminararbeit.
Haben.
Genau,
ja, nicht die Seminararbeit.
Also deswegen, wenn er von der US-Botschaft kopiert, das steht da nicht drin.
Ganz genau, also die Wissenschaftlichkeit noch so ein bisschen simulieren. Das ist ja auch ganz günstig, zum später rausreden, wenn man ja wenigstens überhaupt den Autor nimmt, von dem man dann vielleicht mal fünf Absätze oder zwei Seiten.
Dass er die Entschuldigung schon vorbaut, dass er dann sagt, okay, Entschuldigung, habe ich nur vergessen zu markieren.
Genau.
Aber klar, nur so eine Erstsemester-Seminararbeit, die gibt man natürlich nicht irgendwie als Quelle in seiner Doktorarbeit an. Ne?
Richtig, also er hat natürlich nur da angegeben, wo so diese Wissenschaftlichkeit simuliert. Ja.
Also Moment, aber dass ich das richtig verstehe, nicht mal seine Plagiatsart war da neu.
Ja, also es gibt nur eine bestimmte irgendwie Anzahl von Möglichkeiten, wie man irgendwie Text klauen kann.
Schon klar, aber
er hat da so eine Kombination. Es sind ja auch Übersetzungsplagiate drin, also hat er auch drin. Also er hat fast alle.
Das bietet sich Arten ja auch an, das war gewählt, ja irgendwie
überall. Also man kann es sozusagen auch als Schulungsmittel für Plagiatarten verwenden.
Ja, man kann da eine Menge dran lernen. Zum einen, weil er ja Stücken ganz unverändert übernimmt, inklusive der Rechtschreibfehler oder manchmal auch inklusive der Quellen. Dann hat er wieder so ein bisschen, dass er mal ein Verb ändert oder mal einen Halbsatz weglässt oder mal eine Jahreszahl konkretisiert oder so. Dann hat er die Übersetzungsplagiate. Man kann da eigentlich prima, habe ich auch gemacht, ich hatte dieses Semester in der Uni ein Seminar für die jüngeren Studenten zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo wir also versuchen, ihnen beizubringen, habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht, wo wir versuchen, ihnen beizubringen, wie arbeitet man eigentlich wissenschaftlich, denn das wissen viele nicht, die an die Uni kommen, die haben keine Ahnung, was das eigentlich soll. Gerade bei den Informatikern, weil die glauben, die lernen da programmieren. Natürlich lernen sie das da nicht. Mhm. Sie werden dazu Akademiker gemacht, denn das ist ja, was wir da tun, in der Fachhochschule. Und das lustigerweise kam diese Plagiatsdebatte direkt vor dem allerletzten Termin, also vor Semesterende, und wir haben natürlich dann letztes Mal auch darüber gesprochen. Und haben die also ein Semester gelernt, wie man zitiert, wie man Quellen angibt, ja, was Pseudowissenschaft ist, wie man irgendwie über die eigene Arbeit als Wissenschaftler reflektiert. Und dann kam die lustige Gutenberg-Debatte. Und war schon interessant, dass sie natürlich sich auch alle sehr kritisch geäußert haben.
Also war es nicht völlig sinnlos, die Gutenberg-Arbeit. Er hat ja dem wissenschaftlichen Fortschritt einen Beitrag geleistet.
Ich würde ihn jetzt hier nicht verteidigen wollen.
Aber ist ja durchaus eine interessante Frage, ist ja eben, warum ist es denn so schlimm? Also was ist denn eigentlich das Schlimme am Plagiat? Da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden.
Na, das hat ja mehrere Ebenen. Das eine ist, also wenn man mal angenommen jetzt für eine normale kleine Seminararbeit, ja, wir haben eine Runde von, weiß ich nicht, 12 Studenten, alle geben irgendwas ab, es wird vielleicht sogar bewertet, also man kriegt ja heute vierfach Noten an der Uni, ist ja nicht nur ein Schein oder Nichtschein. Man ist natürlich, wenn zwei davon Plagiat abgeben, verändert die Sicht auf die Qualität. Das ist erstmal eine Frage. In der Regel.
Meinst du jetzt allgemein oder nur für die beiden? Also beobachtest du den ganzen Jahrgang?
Ist ja, das klar, du bewertest ja, das ist ja bei Klausuren auch nicht anders, in der Regel guckt man ja nach der Qualität der gesamten Menge der Studenten und so wird der auch in der Regel dann bewertet. Dass man halt mal guckt, wie gut sind die eigentlich, wie können die sich ausdrücken stilistisch, wie gehen die mit den Quellen um und so. Und so muss man natürlich immer überlegen, dass die anderen 10, die kein Plagiat abgegeben haben, natürlich doppelt benachteiligt sind. Und wenn man
doppelt benachteiligt, wieso?
Naja, sie werden vielleicht, weil diejenigen, die plagiert haben, die guten Arbeiten kopiert haben, gut bewertet werden, schlechter bewertet, weil sie sich aber an was anderes
messen. Weil sie relativ schlechter sind.
Mhm. Wir haben ja oft die Fälle, dass sie zum Beispiel, wenn sie die bei den Plattformen so eine Arbeiten kaufen, dann steht die Bewertung ja schon dran. Das heißt, du kannst ja eine Hausarbeit suchen, die ist dann schon mit 1,3 oder 1,0 bewertet. Mhm. Und entsprechend gibst du natürlich nichts ab oder du versuchst dir etwas zu suchen, was nicht gerade eine 4 gekriegt hat. Insofern ändert es den Schnitt der Bewertung. Und
Moment, das heißt, der schlaue Plagiator kopiert eine Arbeit auf seinem Notenschnitt. Dann spart er sich die Arbeit. Aber es gibt keinen Ausrutscher in seinem Notenspiegel oder wie?
Es ist eigentlich ein bisschen schlauer, sich eine schlechtere Arbeit zu kopieren. Schon deshalb, weil man natürlich auch oft diejenigen, die plagieren, sind ja nicht so die hellsten. Und das heißt, der Stil, ja, wenn du dann merkst, eine tolle Arbeit, irgendwie geschliffen formuliert mit einem super Fazit, ne, dann guckst du den Studenten an und denkst, wait. Also es ist ja leider, sind ja eben nicht die Hellsten, sind ja eben nicht die, die irgendwie eine wissenschaftliche Neugier haben oder gerne was lesen, weil sie was lernen wollen und dann noch dieses Studere kommt von sich mühen und sich anstrengen. Das haben die ja nicht, sondern die wollen ja möglichst in 8,2 Semestern ihr Studium hinter sich haben und halt möglichst wenig Arbeit. Und deshalb wäre für also die eigentlich schlauer, nicht die 1,0 Arbeiten zu kopieren.
Ist es denn deiner Erfahrung nach so, dass die Motivation zum Plagieren, ist es nur reine Arbeitsersparnis oder ist es tatsächlich auch einfach, dass sie zu doof sind und einfach die Anforderungen nicht erfüllen können?
Also die ich so, also ich zitiere ja alle, die bei mir ein Plagiat abgeben, auch nochmal zu mir hin. Also ich rede auch mit allen und ich habe ja über diese GI-Gruppe, also die Gruppe der Gesellschaft für Informatik, wo wir zusammenarbeiten.
Was du mit Debbie machst.
Genau, also will ich ja mal von vorne sagen. Die Gesellschaft für Informatik hat eine eigene Gruppe für Ethik und Informatik und da sind wir halt ein paar Wissenschaftler, die sich seit ein paar Jahren, jetzt ungefähr 7 Jahre, glaube ich, so intensiv mit so Fragen befassen und darunter ist auch Deborah Weber-Wulff, die ja die sogenannte Plagiatsjägerin ist, also die auch viele ihrer Fälle mir erzählt hat, also das ist nicht nur meine eigene Erfahrung. Und mittlerweile gibt es ja sogar Bücher, also darüber. Das schöne Buch von Volker Rieble ist nicht schlecht, wo man ja so ein bisschen strukturiert mal erfahren kann, wo das Problem ist. Aber was meine eigenen Studenten mir eigentlich sagen, wenn ich es erwische, ist in der Regel eher eine Überforderung. Das heißt, ich habe Studenten, die kommen an die Uni, die sind strukturell nicht in der Lage, einen eigenen Text zu schreiben, der auf 10, 12 Seiten Gedanken darlegt, diese zu einem Thema, was ich ihnen in der Regel vorgebe als Dozentin, die können sich dazu nicht äußern. Die stehen vor einem leeren Blatt oder vielmehr sitzen vor einem Open Office Bildschirm oder so und wissen nicht, was sie machen sollen, denn sie haben noch niemals die Bibliothek betreten oder so, lesen sehr wenig Bücher und können sich stilistisch oft auch sowieso nur so ausdrücken, wie sie aus Zeitungsartikeln nicht eben bester Qualität kennen. Also das ist ein strukturelles Problem, dass man Abiturienten, gerade vielleicht in den technischen Fächern, ich habe natürlich jetzt immer nur Informatiker, dass die überhaupt nicht vorbereitet sind auf so ein so selbstständige Texte verfassen und Gedanken darlegen, vielleicht sogar noch stilistisch schön und dennoch nach wissenschaftlichen Standards. Die haben überhaupt keine Idee, wie das gehen soll. Und dann ist es natürlich total einfach, wenn du 180 Arbeiten zu dem Thema schon findest, zumal in den jüngeren, also jetzt die was wir früher Grundstudium genannt haben, jetzt ist der Bachelor, hast du natürlich auch Themen, die haben jetzt natürlich schon 7000 Leute in Hausarbeiten geschrieben. Aber wir haben natürlich in der Gruppe, also jetzt in der GI-Gruppe auch durchaus schon andere plagierte Doktorarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass Gutenberg da der Einzige ist, der ist nur besonders dreist, da ja keine Konsequenz zieht.
Das heißt also, dass der zumindest bei den Studenten ist die überwiegende Mehrzahl tatsächlich inhaltlich überfordert von den Anforderungen und plagiert, weil sie die geistige Leistung objektiv nicht erbringen könnte.
Ja, also das ist mein Eindruck. Nicht alle, es gibt natürlich auch welche, die Mehrheit so, die wirklich auch stinkend faul sind. Also das gibt's auch, aber
also das heißt also, wir haben sozusagen ein Dummheitsplagiat und wir haben einen Faulheitsplagiat.
Ja,
das
oder eine
die
Kombination.
Klassen, ja? Und genau. Dann gibt's noch so eine Kombination davon.
Genau. Was macht ihr denn, wenn ihr so ein Plagiat erwischt? Du hast ja gesagt, du zitierst die dann zu dir und redest mit denen. Hat das irgendwelche handfesten Konsequenzen? Wie kriegen die dann den Schein nicht? Oder müssen die nochmal schreiben? Oder was passiert dann?
Also die meisten Unis in Deutschland haben keine konkreten Sanktionen. Denn anders als bei so Prüfungen, wenn du da halt betrügst, dann kriegst du eine 5, ist es ja bei diesen Hausarbeiten, wofür es einen Schein gibt, anders. Weswegen ich jetzt schon seit längerer Zeit von meinen Studenten auch eine Erklärung auch für Hausarbeiten will, selbst für 10 oder 12 oder 15-seitige Arbeiten.
So eine Eigenständigkeitserklärung.
Genau, denn sonst habe ich rechtlich eigentlich überhaupt keine richtige Handhabe. Ich kann eigentlich sanktionsmäßig wenig machen. Was ich konkret tue, ist, ich bestelle die mir erstmal ein. In der Regel wissen die sehr wohl, warum ich sie einbestellt habe. Siehst du schon, wenn sie in der Tür stehen. also die wissen genau, weswegen ich Bescheid gesagt, ich brauche das nicht in der Mail schreiben. Mhm. Und dann kriege ich die drei Standardausreden.
Nämlich?
So. Ja, also entweder ist es so weit wie Oma ist gestorben oder Kind krank, also so, dass sie so irgendwas Persönliches vorschieben. Das ist aber immer nur der Anfang. Also wenn man mit ihnen weiter redet, dann sagen wir auch ein bisschen genauer, worum es geht. Das zweite ist, ich habe die Anführungszeichen vergessen, das kommt auch immer noch, ist immer sehr lustig.
Echt?
Ja, ja. Also dann haben sie natürlich nicht nur die Anführungszeichen vergessen, sondern auch
die Fußnote und die Quelle vergessen.
Genau. Ja. Mhm. Und das dritte ist oft dann so ein bisschen so richtig dreist, also abstreiten, bis du ihn, musst du ihn belegen. Das gibt's auch.
Ach, das gibt's tatsächlich.
Ja,
auch,
ja, das gibt's auch.
Okay.
Wobei der allerkrasseste Fall...
Naja, das war ja bei Gutenberg auch so,
oder? Das ist interessant, ja. Das, weil insofern ist diese Typisierung der Plagiate, finde ich, hochspannend.
Der allerkrasseste Fall war mal, da sitze ich bei mir im Büro und lese eine Arbeit. Das ging da um Verschlüsselung. Ich habe so ein Seminar angeboten zur Geschichte der Verschlüsselung und ich lese und denke, ich lese zwei Sätze und denke, wait, das hast du selbst formuliert. Das heißt, ich habe tatsächlich... Ein Student, der hat mir meine eigene Arbeit selbst, also bei mir in meinem Seminar eingereicht als seine Hausarbeit. Mir ist erstmal die Kinnlade total auf den Schreibtisch geklappt.
Immerhin rechtschreibliche Normen.
Also ich meine, das ist ja auch eine Form von Dummheit und Dreistigkeit.
Ja. Die gehen davon aus, das liest niemand, oder wie?
Genau, das zeigt, dass die Studenten wissen, dass nur ein Teil der Arbeiten überhaupt gelesen wird. Weil, also ich meine, so dumm, mir meine eigene Arbeit einzureichen. So dumm kann man eigentlich nicht sein.
Gibt es auch irgendwelche, die da Lore Ipsum einreichen, oder?
Das ist mir noch nicht passiert. Also ich stelle natürlich schon fest, dass meine Studenten das sehr mögen, wenn ich ihnen auf Arbeit ein Feedback gebe. Also wenn ich mich mit ihnen hinsetze eine halbe Stunde oder 20 Minuten und mit ihnen durchgehe, was das Problem ist. Bei den jüngeren Studenten ist das ja auch total sinnvoll, weil du willst ja, dass sie wissenschaftliche Arbeiten lernen. Mhm. Ja, du willst ihnen ja beibringen, warum ist diese Fußnote falsch und wie muss besser zitiert werden oder so. Das erfahren die oft nicht. Das liegt daran, dass tatsächlich die wenig Feedback bekommen. Da freuen die
das
sich,
ist wenn ja sie auch nicht kriegen. Aufgabe der Schule normalerweise, wissenschaftliche Arbeiten beizubringen. Also, dass du
beim Gymnasium
niederschreiben kannst, ja.
Also
aber
beim Gymnasium würde ich das einfach schon erwarten, weil einfach davon auszugehen ist, dass der größte Teil der Leute, die auf dem Gymnasium sind, der studiert. Also da
ja, aber also das steht nicht im Curriculum, wie man.
Ja, warum
nicht? Hast du es gelernt so. Im Gymnasium?
Nee, ich habe es nicht gelernt. Ich weiß nur, dass ich, also bei mir war es so, als ich angefangen habe zu studieren, gab es erstes und zweites Semester eine verpflichtende Veranstaltung technikwissenschaftlichen Arbeitens. Mhm. Und wenn du den Schein nicht hattest, konntest du einfach schlicht nicht weiter studieren. Also war
ja,
halt
das
einfach
gab's
so
früher so häufig. Das ist aber in vielen Wissenschaften nicht mehr der Fall. Also wir haben das jetzt erstmalig gemacht, freiwillig auch. Ja. War auch gut besucht, das Seminar, aber das gibt es nicht mehr strukturell. Ist oft weggefallen.
Nee, also es war so, dass sie dir gesagt haben, so wenn du diesen Schein nicht hast, brauchst du gar nicht erst überlegen, ob das du deinen Grundstudiumsabschluss kriegst. Passiert einfach nicht.
Tja, Frank, bist wohl nicht mehr der Jüngste. Schon lange her, ha? Also das ist ja tatsächlich nicht mehr üblich.
Warum eigentlich nicht?
Tja, also die Annahme, dass man...
Das hat so gut funktioniert, du brauchst ja Vorwände, um die Leute rauszuschmeißen.
Na, würde ich nicht unbedingt sagen. Also das Problem
ist, wie viele Leute kommen denn durch bei der Uni?
Naja, bei uns prozentual sind die Absolventenquoten sehr gering. Also bei 50% oder vielleicht oder in dem Dreh jedenfalls, weil die einfach zwischendurch arbeiten gehen und dann nicht weiter studieren.
Ja, das ist ein informatikspezifisches Problem. Ne?
Ja, also wir haben ganz viele, die nicht bis zum Ende machen. Mhm. Es gibt auch einen kleinen Prozentanteil, der es sich schafft inhaltlich. Die also vor allen Dingen die mathematischen Anforderungen zu heftig sind. Aber das ist jetzt kein Wissenschaftsproblem, sondern eher, ja, die sind einfach auch nicht willig, sich das anzueignen.
Und siehst das, aber du siehst schon, dass du eigentlich, wenn jemand dir eine plagierte Arbeit einreicht, dann ist das für dich schon eigentlich ein Indiz, dass er möglicherweise inhaltliche Probleme mit dem Studium hat.
Nicht unbedingt. Das muss ich mir dann immer erstmal ansehen, wenn er kommt. Also das Erste ist übrigens, also ich habe da eine starke emotionale Reaktion bei mir selber drauf. Also ich fühle mich...
Verarscht,
also, ja? Ja, das geht auch nicht weg, auch nicht, wenn dir das jetzt häufiger passiert. Mir passiert ja öfter mal. Also ich fühle mich immer noch...
persönlich angegriffen.
Ja, das ist eine jetzt komische Sache, weil ich mich ja natürlich dann, wenn ich mir die einbestelle, ja irgendwie zusammenreißen muss und...
Die nicht zusammenzuscheißen.
Ja, natürlich. Ich hatte auch mal eine, das kann ich bei der Gelegenheit nochmal erzählen, eine hat mich mal total ausgenockt. Die hatte mir ein dreistes Plagiat abgegeben. Wo sie sogar noch die Sachen, wo sie rauskopiert hat, das war sehr lustig, also weil die waren sehr fehlerhaft und teilweise aus der Wikipedia kopiert, also das fand ich sehr dreist. Aber die hat mich ausgenockt, indem sie nach exakt 20 Sekunden in meinem Büro anfing zu weinen. Da war ich natürlich, also war ich total hilflos, da konnte ich sie nicht mehr anschreien. Das war sehr schwierig. Und dann
hast du aber den Trick verraten, wie man bei dir durchkommt.
Du, ich habe fast nur männliche Studenten und deswegen...
Ach, das passiert nicht, meinst du ja?
Also ich habe noch nie einen der männlichen Studenten beim Büro heulen sehen. Außerdem höre ich zum 31. März auf. Also insofern wird sich der Trick.
Na dann kannst du ja jetzt aber richtig in die Folge gehen.
Kannst du aber auch nicht vom Leder ziehen. Das,
ich habe da sowieso nie. Also man redet da öfter drüber. Das ist nicht so, dass ich das in den Berg halte. Ich hätte auch für ein Riesenproblem, dass der Lehrkörper hat zu lange gebraucht, um darauf zu reagieren. Also wenn ich heute jemanden habe, der Dozent ist oder Abschlussarbeiten oder sogar Promotionen abnimmt und wie der Doktorvater von dem Gutenberg, Professor Heberle, offenbar nicht in der Lage ist, eine simple Plagiatsprüfung zu machen, das hätte man ja bei den vielen Stellen sehr einfach machen können. Mhm. Dann hatte ich natürlich auch schon von den Lehrkräften, die für ausgesprochen fragwürdig das Vorgehen. Wir sind noch nicht mehr irgendwie 1990, das Netz ist jetzt irgendwie über 10 Jahre unter uns. Ja.
Also wie viel Aufwand macht sich denn so ein Doktorvater mit einer Arbeit? Das ist ja vielleicht auch eine Sache, die nicht jeder
Das ist
kann.
Natürlich sehr unterschiedlich abhängig. Idealtypisch sollte es so sein, dass man schon anfangs als Doktorvater mit seinem Promoventen bespricht, wie soll es losgehen, dann schreibt man so ein Exposé oder zumindest ist man auch öfter mal in den Forschungskolloquien und bereitet so ein bisschen aus, wie man in den letzten Jahren vorangekommen ist und so weiter. Schon eine intensive Betreuung eigentlich. Praktisch ist es natürlich nicht immer so. Es gibt viele Doktoranden, die schreiben ganz viel allein, weil sie vielleicht wollen oder aber weil sie keine Betreuung bekommen. Aber wenn man einen Doktorvater hat, der so ein krasses, wie nennst du es, Monsterplagiat nicht findet, dann finde ich das ein Teil der Schuld, nicht nur bei dem Betrüger, der eingereicht hat, zu suchen, sondern natürlich auch bei dem Doktorvater und auch bei dem Zweitgutachter. Also die haben die beide Tomaten auf den Augen.
Aber wie ist denn das konkret?
Es gibt einen Zweitgutachter?
Ja, einen Drittgutachter sogar.
Drittgutachter?
Nee, nicht bei Gutenberg war es wohl so, es gibt einen Erst- und einen Zweitgutachter, aber es gibt natürlich auch noch eine Kommission.
Aber eigentlich gibt es doch normalerweise bei Doktorarbeiten...
Zwei?
Okay.
Ist das immer so Peer-Review-mäßig kostenlos, dass sie das in ihrer Freizeit irgendwie ehrenamtlich machen sollen? Oder kriegst du Geld als Gutachter?
Nein, du kriegst dafür kein Geld, aber natürlich ist das Teil der Professorentätigkeit. Und ist natürlich auch ein gewisses, kann ein gutes Renommee sein, wenn man sehr schöne Doktorarbeiten betreut, ja.
Das ist halt schon so, also du baust dir dann sozusagen deine wissenschaftliche DNA als Professor, baust dir eben auch über deine Doktoranden auf.
Ja, vor allem, was ist denn das bitte für eine Haltung? Die Wissenschaft, du weißt
schon. Nee, ich versuche, guck mal, ich bin ein Hacker, ich versuche strukturell zu verstehen, wer da einen Anreiz hat, sich wie zu verhalten. Und die Schilderung, die ich halt gehört habe von Peer Review, war, dass quasi die Verlage, also Peer Review jetzt nicht für Doktorarbeiten, sondern für Publikationen, dass die Verlage im Grunde ihre Einsendungen per E-Mail oder damals noch ausgedruckt an die Professoren mailen, ja, und die haben dann auf ihrem Schreibtisch irgendwie so einen Berg von Dingern, die sie nie lesen können, weil sie schon zeitlich gar nicht dazu kommen und weil sie auch kein Geld dafür kriegen und weil auch im Grunde keine Renommee abfällt für die Peer-Reviewer von
Doktorarbeiten. Das ist aber schon, also das ist schon ein strukturelles Problem, was Fifi jetzt anspricht, das stimmt schon. Also ich kenne es selber, also ich habe schon peer-reviewed für die Informatik-Spektrum, also eine wissenschaftliche Zeitung, weil ich ja in meiner eigenen Dissertation ein Thema mache, was nicht so viele in Deutschland machen und so habe ich also einen Beitrag bekommen und sollte den peer-reviewen. Das ist tatsächlich eine kostenlose Leistung, die ich im Prinzip in meiner Freizeit mache. Natürlich ist es aber so, man muss immer denken, normalerweise hast du ein schweres Erkenntnisinteresse als Wissenschaftler, das treibt dich ja eigentlich an. Das kann schon mal ein bisschen nerven, vor allem wenn du was Schlechtes bekommst, weil du musst ja nach dem Peer Review auch aufschreiben, was du über den Beitrag denkst.
Hast du irgendeinen Anreiz in die eine oder andere Richtung an der Stelle?
Nicht wirklich.
Also gibt's da so ein irgendwie, das ist hier mein Kollege, über den schreibe ich nichts Schlechtes, weil das kommt zurück oder so?
Ist ja unterschiedlich, ich kann ja ein Blind, also Double Blind oder Blind Peer. Manchmal musst du ja nicht.
Ist das wissen. In der Praxis so?
Nee, also so wie ich es kenne, wusste ich in der Regel, wer der Autor ist. Aber der Autor weiß nicht, wer die Gutachter sind.
Na, das hilft ja auch nicht.
Na,
muss ja andersrum sein.
Na, du schreibst vielleicht ein bisschen offener deine Meinung, wenn du weißt, dass derjenige, der das Gutachten bekommt, nicht weiß, dass du es bist. Weil Wissenschaft ist sehr klein und die Netzwerke kommen, ey.
Ja, eben. Aber stell mal vor, du bist der Gutachter und du kennst den Typ und du weißt, oh, das ist eine Flasche, dann bist du doch voreingenommen.
Für mich war das schon interessant zu sehen, wer dir geschrieben hat, weil du natürlich den Text anders liest, wenn du weißt,
also, ja, eben, aber das ist doch gerade vermeiden mit so einem Peer Review, dass irgendwie der Typ bewertet wird.
Aber ich meine gerade, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Plagiat-Entdeckens ist es extrem wichtig zu wissen, wer es eigentlich ist, damit du zum Beispiel ein Eigenplagiat entdecken kannst. Also dass er halt einfach so ein Arbeiten halt irgendwie in leichter Modifikation 5-mal einreicht.
Na, aber das ist doch üblich, dachte ich.
Ja, aber
das ist schon deshalb üblich, weil viele gerade von jungen Wissenschaftlern verlangen, dass sie in einer bestimmten Zeit bestimmte Veröffentlichungen haben. Mhm. Das ist ja, also der Druck kommt ja auch noch dazu. Gerade wenn du irgendwie gerade so frisch angefangen hast, dann sollst du irgendwie 10 Publikationen im Jahr oder sowas nachweisen, dann schickst du natürlich irgendwie den Krempel hin. Ich habe das nie getan, ich bin da auch stolz, was ich nicht musste. Aber ich kenne von den wissenschaftlichen Mitarbeitern eine Menge, die da ganz viel Druck haben von ihren Professoren, damit die Veröffentlichungslisten lang sind.
Und ist es nur für wenn du eine wissenschaftliche Karriere anstrebst, oder hat das was auch mit deinem normalen Titel zu tun? Und wenn du danach irgendwie,
Jurist werden willst? Das ist schon eher für die Leute, die in der Akademie bleiben wollen. Also für die Doktorarbeit musst du nicht unbedingt eine Veröffentlichungsliste abgeben. Also du musst halt einfach eine gute Arbeit schreiben.
Also wir haben ja über den Doktorvater gemeckert. Da gab es ja noch diese andere Geschichte, dass rausgekommen ist, dass das Familienvermögen der Guttenbergs der Uni Bayreuth großzügig Spenden hat zukommen lassen.
Also sie haben es über die Rhön-Klinik gemacht. Also
über die Rhön-Klinik, ja, aber lustigerweise gehört die zur juristischen Fakultät oder irgendwie, es gibt da so eine
Quersubventionierung.
Das fand ich ja irgendwie doch sehr witzig. So, was? Irgendwie, was hat denn
Student und Sponsor?
Was hat denn Jura mit irgendwie der Rhön-Klinik zu tun?
Naja, in Medizin gibt es mittlerweile eine Menge juristische Themen.
Weil die Ärzte alle verklagt werden wegen Pfusch oder was. Ja. Das lässt ja tief blicken, wenn die gleich ihre Juristen aber in derselben Abteilung ausbilden, so, weil irgendwie.
Also, na gut. Wo ich aber gerne nochmal hin wollte, da waren wir vorhin so ein bisschen abgebogen, ist diese Frage, wie entdeckt man denn Plagiate ganz praktisch? Hm. Und denkst du denn, dass es tatsächlich mit der Digitalisierung der Publikation, gerade in der Wissenschaft und auch im Studienalltag, also ist ja zum einen Plagiat einfacher geworden, weil du Sachen als Copy-Paste-Vorlage hast. Also, total. Ist halt, also die Hürde ist niedrig, du musst nicht mehr aus dem Buch abtippen. Zum anderen aber ist natürlich eigentlich auch für dich einfacher geworden, weil du ja natürlich mit irgendwie halbautomatischen Methoden sehr viel einfacher detektieren kannst, wo Inhalte herkommen.
Mhm, natürlich.
Siehst du da, dass irgendjemand in diesem Arms Race am Ende den gewinnen wird?
Naja, du hast natürlich als Dozent, du hast als Erster den Vorteil, dass du dich in der Regel in dem Feld,
du kennst die Arbeiten in dem Feld.
Genau, zumindest sollte man das annehmen. Mhm. Also du hast natürlich Informationsvorsprung. Natürlich gibt es auch mal Sachen, wo das schwierig ist. Also wenn wir zum Beispiel so aktuelle Techniken besprechen im Seminar, kommt das schon mal vor, dass du dich, dass du selber, wenn der Student ziemlich gut ist oder so, oder sehr viel recherchiert hat, dass du selber nochmal nachschlagen musst und so. Das kommt, ist jetzt nicht so, dass man immer dass der Vollguru ist.
Ja,
aber in der Regel hat man halt einen viel besseren Überblick über das Thema. Insofern ist natürlich, klappst du ja die Arbeit in der Regel erstmal hinten auf und guckst dir die Quellen an. Man fängt ja nicht vorne an zu lesen, sondern meistens erstmal, wovon ist denn ausgegangen? Dann hast du schon erstmal einen ziemlich guten Überblick. Und da merkt man natürlich schon gleich immer, also wenn mir so ein Student für eine 12 Seiten Arbeit irgendwie so 8 dicke Bücher angibt, dann sinnierst du schon mal.
Die hat er garantiert nicht gelesen dafür, weil der Aufwand zu groß wäre.
Genau. Andersrum genauso, wenn er dir irgendwie 8 Wikipedia-Links als Quellen angibt, dann brauchst du die ja nicht erst lesen. Ja. Kann er gleich wieder überarbeiten, was sowieso über die Hälfte tun müssen.
Ernsthaft?
Ja.
Also du hast die Hälfte der Arbeiten
mehr als die Hälfte der Arbeiten müssen überarbeitet werden.
Gibst du zurück wegen übermäßigen Wikipedia-Genuss?
Nee, das sind ja unterschiedliche Gründe. Das ist sowas wie gar keine Quellen angegeben, kein Bezug zu den Quellen. Also das war eine Quellenliste, aber es nirgendwo Bezug genommen. Rechtschreibung und Grammatik, die nicht akzeptabel ist. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Also manche haben aber auch irgendwie so gar keine Ahnung, wie man es strukturell aufbaut, da fehlt ja eine Gliederung, da gibt es keine Einleitung, das ist ganz schlimm.
Okay, aber das heißt also, am Ende ist es aber schon so, dass du, andersrum gefragt, helfen dir denn technologische Mittel dabei, also benutzt du Software?
Am meisten, also ich selber benutze keine Software, aber ich kenne natürlich diese Tests und gibt ja, also Turnitin zum Beispiel ist eine ziemlich bekannte, oder Plagiarism Finder, da gibt es eine ganze Menge.
Yeah.
Die haben aber alle nur so unterdurchschnittliche Bewertungen erfahren.
Aber eigentlich sollte das auch nicht so schwer sein.
Also ich habe meistens.
Ja, aber Debbie macht da immer Tests und zerreißt die alle, also mit Nachstrich
und Pfand. Es kann eigentlich nicht so schwer sein, sollte man doch so denken.
Ja, aber guck mal, die Leute, die irgendwie sowas wissen, die arbeiten am Ende für Google und nicht für so ein Plagiatsfuzzi.
Ne, ich finde doch, du musst doch kommen.
Also ich meine eigentlich.
Guck mal, wenn du weißt, was du tust, dann machst du doch keine Plagiatsfinder-Software, sondern dann willst du Geld verdienen.
Obwohl Google könnte eigentlich tatsächlich tun, ne? Also ich meine, Google könnte diesen Markt komplett sofort unmittelbar ausräuchern.
Google würde viel mehr Geld machen, wenn sie Plagiate ermöglicht, anstatt sie zu finden. So? Natürlich.
Ich musste immer daran denken, dass sie irgendwann angefangen haben, bestimmte Strings zu sperren, als es so am Anfang so vor 5 oder 6 Jahre um die IT-Security ging, dass Google bestimmte Verbindungen, könnt ihr euch noch erinnern?
Ja, wo sie halt automatisiertes Suchen nach Vulnerabilities in Webservern sperren wollten.
Und die Frage ist, inwieweit man das übertragen könnte auf so gefährliche, oft plagierte Arbeiten, die dauernd irgendwo eingereicht werden.
Okay, aber also ich meine, hast du denn schon mal durch so ein Plagiat irgendwie eine Arbeit in einem Feld gefunden, was du noch nicht kanntest, die du interessant fandest?
Ist mir auch schon passiert, also bei Übersetzungsplagiaten zum Beispiel. Okay. Gerade also, wenn du manchmal so Arbeiten hast, meistens ist es ja englischsprachiger Raum, bei anderen Sprachen habe ich natürlich ein Riesenproblem.
Das ist dann nicht so richtig eine Chance, ne?
Klar, weil du einfach, da hast du eigentlich, da kannst du natürlich jetzt irgendwie Google Translate benutzen, aber du kannst auch finden, zum Beispiel anhand der Fußnoten, wenn jemand dazu übernimmt. Ach so, oder auch Begriffe, die eben nicht übersetzt werden, wenn du sie findest. Aber manchmal entdeckst du da interessante Arbeiten. Weil die meisten der Plagierenden nehmen sich ja nicht eben die schlechtesten. Und da ja gerade zum angloamerikanischen Raum findet man manchmal noch Sachen, sehr interessant.
Und wie ist es? Gibt ja nun solche Seiten wie Hausarbeiten.de und so, die halt kommerziell Zugriff auf solche Arbeiten bieten?
Auch da hat man eigentlich wenig Mühe, da man eigentlich ja nur dasselbe tut, was die Studenten auch machen. Denn
nach den Keywords suchen.
Genau. Insofern ist es nicht schwer. Und du hast ja auch immer noch diese menschliche Komponente, die die Maschine nicht abnimmt. Nämlich ein über einige Jahre entwickelt Gefühl dafür, wie sich ein Plagiat anfühlt.
Das ist einfach ja, die sprachstilistische.
Ja, das sind auch Brüche. Ja, du
inhaltliche magst, Brüche.
Ja, du.
Na, sprachlich vor allem.
Ja, genau. Da fängt ein neuer Absatz an und plötzlich ist es ein ganz anderer Duktus. Und das merkst du natürlich auch. Und dann hast du zum Beispiel mal eine ganze Seite, wo du einen wunderbaren Gedanken hast, wo du einfach merkst, hat sich jemand total Mühe gemacht, was darzulegen und davor und dahinter ist Plebs. So. Mhm. Dann merkst du natürlich sofort, wo der Hase oder dass du eine Seite hast und hast du 8 Fuß.
Jetzt geht der Klassenkampf hier aber auch los, ja? Der Plebs.
Nein, so habe ich es
nicht. Der Pöbel.
Naja, also.
Die Knoblauchfresse.
Das war jetzt auch gar nicht so despektierlich.
Das war jetzt nicht abwertend gemeint. Wir meinen den gutartigen Pöbel.
Guck, wenn du in eine Uni kommst, du willst halt was lernen. Das ist ja auch okay. Also, du kommst halt nicht hin irgendwie als der große Belletrist und Top-Akademiker, sondern du willst was lernen. Und so sollten die Arbeiten doch irgendwie sein. Wenn da so eine geschliffene, mit Fachbegriffen gespickte Hausarbeit hast, dann denkst du so, yeah, right.
Sag mal, würdest du insgesamt sagen, dass Plagiatserkennung funktioniert? Also, oder bist du da praktisch die Speerspitze und bei dir haben es die Leute besonders schwer und überall sonst kann man bescheißen, bis der Arzt kommt?
Also mein Eindruck ist schon, dass es auch vielfach durchgeht. Also, dass viele damit Erfolg haben, was ein Riesenproblem ist, weil dein Chef könnte mal jemand sein, der eigentlich niemals akademische Weinen irgendwie erlangt hat, sondern eben so ein Durchmogler ist und später gibt er dir die Befehle. Also das ist ja auch so ein strukturelles Problem, dass natürlich die damit durchkommen, die heimsen sich ja diese in Deutschland eben sehr wichtige Titel und Qualifikations die Liste in ihrer Vita ein. Das ist ja ein Riesenproblem eigentlich, wenn man dem ja vertraut in Deutschland.
Das ist halt ja so eigentlich der zweite, also genau. Neben der Ungerechtigkeit bei der Beurteilung ist ja diese Erlangung von akademischen Graden,
genau.
Die eigentlich nicht gerechtfertigt werden, ja, das ist der zweite große
Es gibt noch ein
Problem. Ne?
Naja, diese Ehrendoktor sind ja auch nicht gerechtfertigt.
Das nee, aber gut, aber da steht halt ein AC dran, weißt du, was du davon zu halten hast. Also das ist halt offensichtlich.
Es gibt eigentlich noch einen dritten Punkt, den man,
Warte mal, lass uns erstmal kurz bei dem verweilen, nämlich diese ungerechtfertigte Tragen von akademischen Ehren oder Abschluss von Studien. Ne? Mhm. Also es passiert ja auch nicht so selten bei Magisterarbeiten oder ähnlichen Dingen. Da ist es ja so, dass die Leute ja häufig keinerlei Unrechtsbewusstsein haben. Ne? Also mir ist mal begegnet, ich hatte mal Kenntnis von so einem Fall, wo sich jemand seinen Doktor de facto gekauft hat über einen Ghostwriter. Also der hat halt sich einen Ghostwriter beauftragt, der hat ihm den Doktor geschrieben. Ist eben gerade so durch die Verteidigung gerutscht, weil er halt irgendwie echt, also die mündliche Verteidigung, weil halt wirklich also er hätte einfach keinen Doktor verdient. Der wäre
musst du aber auch nicht überall machen. Also man kannst du dir auch noch, wenn du dir auch anhörst.
Ja, nee, das war in dem Fall war es so und war halt aber auch so, dass der...
Also Prof hatte auch keine Ahnung, oder wie?
War ganz objektiv so, dass der ausgenutzt hat, dass einer seiner Doktorväter irgendwie komplett überlastet war und der andere, den hat das eigentlich nicht interessiert. So. Also das war halt, der hat da so, also Social Engineering mäßig das ganz gut hinbekommen und war aber ganz offensichtlich, dass der das nicht verdient hätte. Und dem ist dann, der ist erwischt worden. Lustige Geschichte, weil er versucht hat, die Kosten für die diesen Ghost weiter von der Steuer abzusetzen.
Nein!
Oh, das ist ja auch ein Darwin Award wert, oder?
Ja, genau.
So. Aufweier.
Und das war halt so, und dann dadurch, das ließ sich dann irgendwie nicht mehr geheim halten. So, das war
aber das
so.
Ist irgendwie wie immer im Leben, oder? Ja. Wenn wir intelligente Kriminelle hätten, wir wären verloren.
Ja, vermutlich.
Ein Glück, dass die alle so blöde sind.
Aber der.
Nee, ich glaube nicht, dass die alle blöde sind. Ich glaube, wenn du smart genug bist, hast du es gar nicht so schwer, dir das Studium komplett durchzumogeln. Mhm. Also wenn du mal angenommen, du hast
ja, aber
nicht
du musst
das
nicht, wenn du smart bist, oder?
Ja, aber du machst verdammte Mühe.
Ja, aber also, deswegen
warum
machst
du dir die Mühe machen, wenn du auch kopieren kannst? Nein. Wenn du deine Profs halbwegs einschätzen kannst und weißt, dass sie...
Was lesen die gerne?
Genau.
Gib doch mal eine Anleitung.
Also wenn ich...
Wie bescheißt man am besten?
Das eine ist, ich würde natürlich gucken, dass ich schon im Studium mir die Themen für die Seminare und dann die Hausarbeiten mir nehme, wo ich also viel Auswahl habe. Das ist natürlich sehr wichtig.
Wie, also möglichst unobskure Themen?
Natürlich, damit du eben nicht so die Mühe hast, dir aus 30, 50 Arbeiten in auszusuchen. Dann musst du dir eine Lehrkraft suchen, von der du weißt, dass sie das ohnehin nicht liest. Das ist ja in der Regel unter den Studenten ganz gut bekannt, wie du so betreut wirst. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du dich nicht bescheuert anstellst, kannst du heute dich auch total durchmogeln. Du wirst am Ende natürlich zum Beispiel die Arbeiten gut lesen müssen, wenn du sie mündlich verteidigst. Du wirst sie lesen müssen. Aber das, wenn du
na gut, das kann man ja machen, mit seiner eigenen Abschlussarbeit lesen.
Das ist ja auch das ist ja auch noch das Unfair daran, dass du, und da sind wir schon wieder bei dem dritten Punkt, du lernst nie, dich mit einem Thema, also für denjenigen, der plagiert, mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, dir eine Meinung zu bilden, die verschiedene Werke anzusehen und so zu reflektieren darüber. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch, wenn du jetzt Standing on the Shoulders of Giants noch was draufsetzen kannst.
Ja. Das ist eigentlich der Punkt, der mich bei dieser Gutenberg-Geschichte am meisten aufregt.
Mhm, mich auch.
So, also wenn ich halt irgendwie dann so einen Typen habe, der sich seinen Doktor gekauft hat, das ist mittlerweile halt, also ich habe schon so viele Leute getroffen, die einen Doktortitel haben und einfach bescheuerte Idioten sind, dass ich, also für mich persönlich dieser Titel selber irgendwie nicht mehr besonders viel Achtung in sich trägt. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich.
Danke. Wir hatten das noch nicht erwähnt, oder ich bin gerade in der Endphasung, will demnächst meine eigene Dissertation abgeben, allerdings
die wird
so richtig motiviert bin ich jetzt auch nicht gerade.
Die wird großartig werden.
Naja, für also dich noch, ist ja nichts wert.
Wenn du noch jemand zum Gegenlesen brauchst.
nein, der Titel ist nichts wert, so. Die Dissertation ist schon was wert.
So, aber genau, das ist
ja
eben der Punkt. Du hast ja den Anspruch eigentlich, gerade bei einem Doktortitel, dass du versuchst, die Wissenschaft voranzubringen. Also das ist ja eigentlich der Anspruch an einen Doktortitel ist ja nicht, wie zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, bei einer Bachelorarbeit oder so, einfach nur den Stand im Feld zu reflektieren und darzulegen, dass du irgendwie verstanden hast, worum es geht, sondern die Wissenschaft voranzubringen. Das heißt also, neue Erkenntnisse zu erarbeiten, irgendwie neue Ideen zu entwickeln, einfach die, ja, also den Stand...
Aber nicht nur für die Wissenschaft, für uns alle.
Für uns alle damit natürlich, ne, klar, logischerweise. Also und das ist natürlich der...
Yeah, right.
Ja, ist schon so.
Na, warte.
Ja, der hehre Anspruch. Na klar,
ja, kaum
deswegen machen wir alle Doktorarbeiten.
So ja, nee.
Aber das ist der Grund, warum man Wissenschaft...
Nein, ich weiß genau, was du meinst, aber das stimmt einfach irgendwie. Das
aber das ist, weswegen wir uns als Gesellschaft Wissenschaft mit einem großen Aufwand leisten, ist, weil wir die Hoffnung haben, dass es uns voranbringt. Das ist eigentlich der Grund. Das ist der Grund, warum wir Universitäten finanzieren, ist, weil wir gut ausgebildete Leute haben wollen und neue Ideen. Das sind die beiden Gründe.
Eigentlich ist es doch wie Hacken.
So, ja, eigentlich ist es wie Hacken, genau. Wir wollen halt einfach neue Sachen haben. So, ich meine, wenn du dich hinsetzt und irgendwie LDAP neu implementierst, dann machst du das aus einem guten Grund. So,
naja, das rede ich mir auch immer ein.
Ja, gut. Aber anyway, jedenfalls versuchst du trotzdem, es einfach besser zu machen. Also du versuchst es einfach zu verbessern. So. Und wenn du halt dir das einfach nur plagierst und zusammenkopierst, dann bringst du einfach die Wissenschaft nicht voran. Im Gegenteil. Da steckt halt dann wahrscheinlich keine neue Idee drin. Ich meine, das war ja auch, also das fand ich ja die...
Was ist deine eigene neue Idee?
Das fand ich ja die absolute Dreistigkeit bei dem Gutenberg, dass der, also aus was für minderwertigen Quellen der da teilweise zusammenkopiert hat und dann noch gesagt hat, dass er glaubt, dass trotzdem diese Arbeit einen hohen wissenschaftlichen Wert hat. Das hat er tatsächlich noch gesagt, ja?
Gut, er hat sich auch hingestellt und gemeint, das sei da sei kein Vorsatz und es sei irgendwie keine Täuschung. Hm. Wie realistisch ist denn, also jetzt mal
überhaupt
bei Gutenberg
nicht.
Natürlich sowieso nicht, aber nee, wenn jetzt jemand kommt, das finde ich eine interessante Frage. Generell, gibt es überhaupt einen Fall, wo du sagen würdest, das ist mit Versehen erklärbar, wenn jemand kommt und bei dir ein Plagiat abgibt? Sagen wir mal, wenn da irgendwie zwei Zeilen kopiert sind und also gibt es Fälle, wo du sagst, okay, das glaube ich dem, der hat einfach vergessen, hier eine Fußnote zu setzen?
In den Jahren mal einen einzigen Fall, wo ich das geglaubt habe, da hat mir jemand ein glasklare Plagiat abgegeben, aus 3-4 Stellen so zusammen kopiert. Und der hat mir glaubhaft machen können, dass das nicht seine Arbeit ist, die er mir abgeben sollte, sondern seine Vorbereitungssheet. Also der hat mir quasi ein bisschen...
Ja. Ich habe die falsche Mail geschickt oder was? Ja.
Also das habe ich ihm dann auch geglaubt, weil er mir am Tag darauf die eigentliche Arbeit abgab.
Und die war besser?
Ja klar, die war überhaupt eine Arbeit, die hatte eine Gliederung und so. Und er hatte mir eher so ein Textschnipsel.
Nee, aber ich meinte jetzt, dir gibt jemand eine Arbeit ab?
Hat er ja.
Also nee, aber ich meine, also eine Arbeit. Ja. Und du findest ein Plagiat darin und der kommt mit der Ausrede, das war ein Versehen, da wollte ich eigentlich, gibt es irgendeinen Fall, wo das glaubwürdig ist? Also selbst wenn es nur irgendwie 1-2 Stellen sind?
Nee, aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also wenn jemand Text von anderen in seiner Arbeit kopiert, dann kann man sich, glaube ich, nachher nicht hindrehen, dass man ja nochmal was ranschreiben wollte. Und ich finde auch, wenn jemand jetzt so ein bisschen wie Herr Gutenberg das macht, so, ach, ich bin Überblick verloren, ja, ich bin da schon selber nicht mehr durchgestiegen. Am Ende hat er die Textteile kopiert. Was wollte er denn damit tun?
Also das fand ich auch spannend, dass seine Ausrede im Grunde war, er müsste selber nochmal gucken. Und er kann sich nicht daran, also er findet nicht, dass da betrogen wurde.
Also ich meine, das war doch wirklich der Lacher im Bundestag, oder?
Das war der Oberlacher. Aber ich habe die Formulierung lustig gefunden, weil die für mich ja nicht so klang, als er dementiert habe, er habe nicht betrogen, sondern es sei überhaupt nicht betrogen worden. Das heißt, für mich klang das so, genau, er hat einen Ghostwriter und er versucht jetzt gerade, sich selbst gegenüber zu rechtfertigen, warum er dem Geld gegeben hat. So klang das für mich. Ja? Also, so nach dem Motto, nee, der wird mich schon nicht beschissen haben, der hat schon gute Arbeit geleistet, so klang das für mich.
Also wenn ich jetzt über Plagiate nachdenke und diese Arbeit gelesen habe, die ich in großen Teilen mit dabei gelesen habe,
die bestgelesene Arbeit in der Geschichte der Bundesrepublik. Na, worum geht's denn?
Erklär doch mal. Die Genese sozusagen der Verfassung und er hat ja so ein bisschen so Rechtsvergleich und so. Also das ist nicht so uninteressant. Ich habe nicht die ganze Arbeit gelesen, aber ziemlich große Stücken. Und interessant ist, dass mir stilistische Brüche eigentlich nicht so aufgefallen sind. Der hat so eine gewisse Art, wie er schreibt und so bestimmte Worte, die auch immer wieder auftauchen, die auch immer wieder...
Freilich. Das war eines der Worte, die er da geändert hat. Das fand ich super, weil es so schön bayerisch ist.
Oder zuweilen. Also die hat er ja auch eigentlich immer wieder da so in die Texte hineingemacht. Sie haben ja jetzt in dem guten Plug teilweise diese Übersicht, was genau für Worte er wo eingefügt hat. Da hat er schon so ein bisschen seinen Stil übergestülpt. Die Frage ist nur, ob es sein Stil ist. Also oder wessen. Und nun gibt es ja diverse Gerüchte. Das
können wir vielleicht mal erwähnen. Wir haben uns ja mal umgehört in gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen.
Genau.
Und uns ist also zu Ohren gekommen, dass es da nicht nur offensichtlich einen Ghostwriter gibt, sondern dass sogar bekannt ist, welcher Ghostwriter das sein soll.
Also das ist schon unter gewissen Zirkeln.
So unter den Berliner Journalisten wird es auch relativ ausführlich gerüchtet und wohl auch im Bundestag gibt es einige Leute, die meinen, schon relativ genau zu wissen, wer denn der Ghostwriter war.
Wir können ja mal wetten, wenn der Ghostwriter auf dem Tisch liegt, kann er sich dann noch halten?
Nee.
Wir haben schon mal gesagt, dass er sich nicht halten können wird, als das guten Plug-Wiki immer größer wurde.
Also der Punkt ist mit dem Ghostwriter.
Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, im Gegenteil.
Ah ja, Fefe.
Aber ich finde, dass er jetzt natürlich jetzt schon zurücktreten muss. Na hör mal.
Natürlich finde
ich. Das ist bei den Akten, was ich gesagt habe. Da steht drin, kannst ja mal meinen Beobachtungsbeamten fragen.
Ich glaube, der Punkt ist, dass er wurde im Bundestag explizit gefragt, ob er seine Arbeit ist. Also und zwar richtig explizit so, dass es keinerlei, Ausweg gab.
Der Trittin,
so. Also der wurde so gefragt, dass...
Ausgerechnet, das wäre ja irgendwie nochmal, so ein Defon, den müssen bestimmt nicht vorgehalten kriegen willst.
Also halt so und wenn er das, also wenn jetzt rauskommt, dass es einen Ghostwriter gab, dann hat er den Bundestag offen angelogen.
Das hat er jetzt schon auch.
Ja, aber in einer Art und Weise, wo er sich nicht mehr rauswieseln kann.
Na, bisher ist es halt eine Notlüge, wo irgendwie manche Leute noch Verständnis für haben, weil, weißt du, die haben eine Koalition mit der FDP, das kennen die nicht anders, ja. So, aber
er hat jetzt den Bundestag offen belogen, zu sagen, dass das keine bewusste Täuschung ist. Was ist denn das andere als eine Lüge?
Ja, bloß in dem Augenblick, wo sozusagen es ein einfacher Fakt ist, weißt du, wo halt ein Fakt ist, der sich nicht auf 380 Seiten verteilt und der irgendwie mit irgendwie hier mal und da mal und hier ein bisschen Nitpicking und da eine Fußnote und da ein Zitat vergessen und hier reinkopiert und da stilistisch angepasst und da ein bisschen übersetzt ist, sondern einfach die Frage, hat das selber geschrieben, hat das nicht selber geschrieben? So, und er hat.
Aber wieso? Es ist doch eigentlich noch dreister, wenn er das selber war. Wenn er auch noch derjenige ist, der diese zusammenkopierte.
Aus meiner Sicht ist das korrekt, aber rein formal ist es so, wenn er nicht selber geschrieben hat. Na, also wenn er, dann ist es tatsächlich ja auch noch eine
Es gibt halt keine guten Dienstleister mehr.
Ich weiß gar nicht, was ich da mal finde. Ich kann es ja
nicht. Es gibt halt keine guten Dienstleister mehr. Es ist immer schwieriger, gutes Personal zu finden.
Nee, es gibt ziemlich gute
Markt für diese Dienstleister.
Ziemlich gute Großbreiter mittlerweile.
Wenn du hier in Humboldt Uni in die Mitte gehst, hast du doch durchaus an den gelben Brettern die,
die Aushänge,
ja? Ja, die hast dann Hilfe bei der Doktorarbeit und so.
Es gab auch in letzter Zeit interessante Interviews und Artikel zu lesen, wo sich Journalisten mit so einem Ghostwriter unterhalten haben und über deren Motive gesprochen haben. Und
was kostet sowas? Hast du da einen Einblick?
Also ich denke, dass du siehst halt, du kannst die Werbung sehen, da steht ja durchaus öfter mal ein Preis
drin. Ja, genau,
ich denke, für eine gute Dissertation zahlst du ja vor allen Dingen deshalb, weil die Serviceanbieter dir auch noch den Doktorvater suchen, den passenden. Also da zahlst du schon eher eine fünfstellige Summe, aber keine hohe fünfstellige Summe.
Also so eine Zahl, die ich mal gehört habe von einem Ghostwriter, ist, dass er halt für eine gute Doktorarbeit, je nachdem wie viel Vorbereitung von dem zukünftigen Doktor schon kommt, so zwischen 15.000 und 30.000 Euro kassiert. So, er sitzt dann auch ein halbes Jahr da dran. Also ist halt schon so.
Ja, aber die 30 ist dann eher schon mit Vermittlung, dass der
das. Nee, das macht ja nicht die Dienstleistung, nimmt dafür Dumme, okay. Wo er halt die Verteidigung intensiv vorbereiten muss und den dann noch coachen muss.
Ich fand so lustig, dass übrigens fast unter jedem Gutenberg-Artikel diese Werbung war, ne?
Automatisch.
Also, ja, von die automatisch generierte Werbung für diese. Das fand ich zu schreien komisch. Ja. Am Anfang habe ich immer noch Screenshots gemacht, aber das habe ich dann schnell gelassen, ja, weil überall.
Passiert
war.
Immer zu.
Ich finde das super, ja. Ich freue mich ja auch, dass jetzt in den Artikeln anfängt, wenn es generell um Plagiate geht, dass da einfach Gutenberg-Bilder auftauchen. Auch wenn es überhaupt nicht um ihn ging, sondern er ist jetzt einfach verbunden mit Plagiat. Das gefällt mir sehr gut.
Ich denke, das wird auch nie mehr loswerden. Und das gehört sich auch so. Ja. Sie hatten jetzt, ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, bei Spohn hatten sie diesen Prinz von Preußen, dieses Interview. Der Prinz von Preußen, ich glaube, der ist Friedrich Wilhelm. Das ist wirklich der Prinz von Preußen. Ja.
Überraschung, wie ist noch alle Friedrich oder Wilhelm oder
Der ist vor einigen Jahren damit erwischt worden, was sehr peinlich war. Und es gab auch einen Medienskandal schon ein bisschen her. Und den hatten sie jetzt mal so 40 Jahre danach befragt, wie er heute dazu steht.
Und?
Und das war ihm damals, er hat geschildert, wie peinlich ihm das war. Und er hat sich tatsächlich danach hingesetzt und nochmal einen wirklichen Doktor geschrieben. Genau. Und er hat natürlich auch nochmal ein bisschen erzählt, wie es in der Familie ist. Ich meine, du musst das auch irgendwie deinem Vater gestehen. Ja, du bist eben der große Schummler, soweit. Und vor allen Dingen hat er aber auch geschildert, was damals sein Grund war. Und das war ebenso, wie das bei meinen Studenten häufig ist, auch eine gewisse Überforderung. Nun halte ich den Gutenberg nicht für unintelligent.
Ich sollte nicht denken, dass er so doof ist, ne?
Nee, aber das ist natürlich auch, also ich muss schon mal sagen, das ist dreist und dumm, was er gemacht hat.
Warte mal. Also ich halte das schon für, also ich will nicht sagen nachvollziehbar, aber ich kann mir schon vorstellen, wie wenn du irgendwie aus so einer Freiherr-von-und-zu-Familie kommst.
Oh ja, Küchenpsychologie, komm, wir machen mal
Küchen. Wieso? Ich kann mir das schon vorstellen, dass da ein gewisser Druck auf dir lastet.
Natürlich.
Und dass du dann, egal wie trivial dein Thema ist, irgendwie den Eindruck hast, du musst da jetzt eine bombastische Arbeit abliefern.
Du wohnst aus einem Schloss? Du bist
wohnt
so
der
reich.
Im Schloss?
Na ja, klar.
Also wir haben ja gefordert, zurück zum Schloss.
Ja, das war ja nicht umsonst die Forderung. Die hatte ihr Schloss.
Na klar.
Oh Mann.
Du wohnst auf dem Schloss. Du bist so reich, dass du nie arbeiten müsstest. Ja. Deine Frau ist auch noch eine Bismarck. Dein Vater ist ein Dirigent, der weltberühmt ist und ohne Frage ein faszinierender Künstler. Ja. So, und
dein Großvater war der Architekt der
genau, und
Koalition
Widerständler,
66,
auch noch Nazi-Widerständler. Ja. Und so. Also ich meine, du kommst irgendwie, du hast einen Stammbaum, der geht zurück irgendwie in die Zeit irgendwann mit 1500, keine Ahnung, und 37 Vornamen.
Kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwie Druck hat.
Der Druck wird schon ordentlich gewesen sein, ne?
Das hat er sogar selber gesagt, ne?
Das hat er ja oft selber zugegeben. Ja. Um so dreist das eigentlich anzunehmen, er käme mit so einem Scheiß durch. Aber noch, was mich noch
mehr
ärgert.
Du, aber das kennen wir doch aus allen öffentlichen Projekten, dass wenn du da eine Weile drin bist, kriegst du so einen Tunnelblick und kriegst nicht mehr mit, was du da für eine Scheiße machst. Nein, aber das ist bei allen Projekten so. Also wir sehen es besonders gut bei öffentlichen Projekten. Wenn du, also es gibt ja auch immer wieder irgendwie Softwareprojekte, wo du dich fragst, irgendwie ein Computerspiel oder sowas, was rauskommt und wo du siehst, wie können die sowas releasen? Ja, wenn du an sowas arbeitest, kriegst du einen Tunnelblick. Und wenn du alleine an sowas arbeitest, dann fehlt auch noch das Korrektiv, was schon eh schwierig ist.
Dafür hast du deine Doktorbetreuer.
Eigentlich, aber offensichtlich ja nicht. Ja? Beziehungsweise in diesem Fall kommen ja noch die großzügigen Spenden dazu. Da möchte ich auch nicht in der Haut von dem Doktorvater stecken, der jetzt irgendwie selbst, nehmen wir mal an, du bist jetzt der Doktorvater und du erkennst, da kommt jemand mit einem dreisten Plagiat und der ist irgendwie der Hauptsponsor deiner Fakultät. Das ist sicher auch keine schöne Position, ja?
Naja, ich überlege mir das. 2007, da war der Häberle ja schon ein älterer Herr. Ich denke nicht, dass der vor 3-4 Jahren schon Google benutzt hat. Das hätte er ja nicht mehr tun müssen. Das ist ja, was die meisten jetzt auch in dem guten Plug-Wiki tun. Ich denke, der wird...
Und der wird vor allen Dingen einfach den Verdacht nicht gehabt haben. Der wird einfach den Verdacht nicht gehabt haben.
Weil?
Na, weil von und zu Gutenberg.
Von und zu Gutenberg.
Ja.
Also ich meine, das ist halt...
Wir haben noch ja nicht über das Vorwort gesprochen.
Das Vorwort?
Erzähl mal. Na, das Vorwort, dieses dreiste Vorwort. Also man muss sich mal überlegen. Das haben ja meine... plagierenden Studenten bisher nicht gemacht. Denn das ist das Einzige, wo sie sich die Mühe geben, wenigstens mal ein paar Absätze zu schreiben, jetzt für eine kleine Hausarbeit oder Seminararbeit so. Was haben sie da eigentlich gemacht? Also sozusagen nochmal gelesen haben, was haben sie zusammenkopiert und wenigstens das noch selber formuliert. Das ist immer sehr schön, weil man hat dann...
Und nicht nur das hat er selber gemacht, hat er auch kopiert.
Genau, ja. Und man hat dann eine Textstelle, wo man vergleichen kann, wie sie wirklich schreiben können, mit dem man dahinter kommt, ist immer sehr praktisch. Aber nicht mehr das. Ich meine, nichts gegen Frau Zehnpfennig, die einen schönen FAZ-Artikel geschrieben hat. Aber im Vorwort... Also ich meine, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also ich meine, da musst du doch auch genau keinen eigenen Gedanken haben, den du dort darlegen willst. Da ist doch nichts außer gehende Leere im Gehirn.
Ich glaube, da ging es auch gar nicht drum. Ich meine, er hat echt andere Sorgen gehabt. Der wollte halt Politiker werden und hat sich gedacht, nee, Titel nimmt halt mit.
Ja, und welchen
ich meine, der ist ja auch nicht mehr viel wert. Das haben wir ja schon am Anfang dargelegt. Das ist ja auch im Grunde nur noch unter CDU-Altwählern und Mitgliedern.
Aber das gibt's noch sollte man nicht unterschätzen.
Einen gewissen Wert. Nee, aber ich meine, so für die normale Bevölkerung mag das ja tatsächlich stimmen, was in dieser Talkshow war, nach dem Motto, der ist halt ein zu Gutenberg, da braucht er noch einen Titel. Ja? Wozu braucht er noch einen Doktor?
Das ist ja, was die Leute sich fragen, aber das ist natürlich überhaupt nicht die Frage dabei. Also
es ist... Na, schon, klar.
Na, was hängt denn mal zusammen, ob er die hätte brauchen können? Es hängt doch eigentlich nur damit zusammen, inwieweit hat er betrogen.
Ja. Na, wieso hat er denn überhaupt einen Doktor gemacht, wenn er so wenig involviert war, dass er da eine Arbeit nicht schreiben kann? Wieso hat er dann, weißt du, das ist doch die Frage, wenn er den gar nicht gebraucht hat.
Ich denke mal,
hätte.
Die Sache mit dem familiären Druck spielt da schon
das eine Rolle. Das wird einfach der familiäre Druck gewesen sein, ja.
Naja, sich damit zu schmücken, ist natürlich auch für das eigene Ego nicht schlecht.
Hast du so einen Überblick, wie es in verschiedenen Fachbereichen so ist? Irgendwie, sagen wir mal, naja, Geisteswissenschaft versus irgendwie Informatik oder so?
Also du siehst natürlich, dass es zwei Fächer gibt, wo ein bisschen so der Usus anders ist. Das ist bei Medizin und bei Jura. Man sieht, dass bei der Medizin ganz viele einen Doktor machen, weil man erwartet, dass ein Arzt ein Doktor ist. Ja, das ist ganz merkwürdig. Das ist in anderen Wissenschaften nicht so stark. Und du siehst, dass in der Jurisprudenz die Quote auch ein bisschen höher ist. Das liegt aber auch daran, dass nicht alle Volljuristen sind. Gutenberg ist kein Volljurist, der hat das zweite Staatsexamen nie gemacht. Er hat also das erste gemacht und danach den Doktor geschrieben und ist also zu sagen, er könnte kein Anwalt sein und hat keine Befähigung zum Richteramt.
Das heißt, er ist nur Halbjurist.
Ja, man nennt das Halbjurist, also kein Volljurist.
Ja. Na, braucht er ja auch nicht.
Die Scharte kannst du halt auswetzen,
indem du eine Doktorarbeit machst. Ja.
Genau, wenn du sowieso nie Anwalt oder Richter werden würdest. Aber wir haben auch noch überhaupt nicht so mal cum laude.
Oh ja, red mal über Summa Cum Laude.
Also ich meine,
was heißt denn überhaupt für die von unseren Hörern, die es nicht wissen?
Das einzige wirklich hohe Prädikat, was also sozusagen weit oberhalb der besten Arbeiten ist, die abgegeben werden. Also
die sind kein Pfuscher.
So richtig jetzt hätte ich fast gesagt, naja, also so richtig Prädikat und so ganz oberhalb des Schnitts der Besten. Das hat er bekommen. Das ist ja auch bizarr.
Ja, aber was anderes geht auch nicht, oder? An so einer Stelle, wenn der irgendwie deine Fakultät im Grunde bezahlt.
Na, wieso denn? Der Heber, ne? Sein Doktorvater, der ist ein also allseits bekannter, gerühmter Wissenschaftler. Ja? Der gilt als Autorität und Koryphäe in seinem Fach. Warum?
Naja, aber der wird auch dankbar sein, dass er da im Grunde seinen Platz hat, in dem
wieso muss er diesem jungen Adligen gegeben irgendwie Summa Cum Laude geben, nur weil die Rhön-Kliniken mal eine 500.000 rüberschieben?
Ja.
Das muss man doch nicht,
oder? Na wieso? Ich meine, wenn du da ein paar Jahre in Ruhe forschen kannst.
Ja, naja, gut.
Und irgendwie nichts weiter machen musst, ja.
Frank klickt hier derweil die Bilder von unserer Demo, die wirklich gelungen ist.
Ja, ist hier gerade die
Hunderttausende demonstrieren in Berlin gegen Gutenberg. Ist ja toll.
Tagesspiegeltitel.
Ja.
Hunderttausende?
Naja. Na gut. Die Tausend hat Konster gerade reinplagiert, aber.
Ich entschuldige mich jetzt einfach immer, dann ist alles wieder gut.
Oh ja, das stimmt. Das waren versehen. Ja. Also die Hunderttausende waren...
War auch nicht bewusst. Ich hab's aus Versehen.
Nee, haben wir falsch abgeschrieben.
Ich verstehe jedenfalls auch nicht, warum dieser bekannte Prof in der ganzen Zeit jetzt kein Wort dazu verloren hat. Der hat sich ins Ausland verabschiedet und sagt nichts.
Na, das ist dem halt peinlich, das kann ich schon verstehen.
Ja, der kann sich da wenigstens mal äußern.
Na, er könnte mal ein bisschen, er könnte sich jetzt distanzieren, aber das geht halt nicht, wenn der Gutenberg irgendwie die Kohle rüberwachsen lässt, da kann sich nicht distanzieren.
Da sind wir bei dem eigentlichen strukturellen Problem, nämlich die Unterfinanzierung der Bildung und die Frage, inwieweit Drittmittel heute eigentlich unsere Hochschulen finanzieren.
Na, erzähl mal, was ist denn da das Problem? Das ist
bei einem riesigen Problem. Ja.
Das ist doch aber toll.
Also meine
ist doch die neue Bildungsreform, dass die Unis jetzt ihren Wert zeigen durch Patente und durch eingeworbene Drittmittel.
Genau.
Und das ist doch toll, wenn jetzt irgendwie...
Ja, und dann bilden wir nämlich auch nicht mehr aus.
Ausbildung, völlig überbewertet.
Nein, wir bilden überhaupt nicht mehr aus für die Wissensmehrung, sondern wir bilden für den Markt aus. Damit
Grundlagen
man endlich die Fachkräfte, die die Wirtschaft braucht, aus den Universitäten rausholen kann.
Ja.
Und nicht mehr für den
Erkenntnis. Dabei ist es doch viel billiger, wenn man die aus Indien importiert, oder?
Naja, ich glaube, dass einer der wesentlichen Problempunkte ist, dass...
Widerspricht doch mal laut und entnervt.
Wieso?
Das verlangt Konstanze gerade von dir.
Nein, ich habe ihn nur angestoßen, damit er nicht weiter die Bilder klickt, sondern sich unserem Gespräch zuwendet.
Die Bilder sind schon recht schön.
Ja, die sind schon sehr schön, das stimmt.
Ich denke, dass der Grund ist, dass die Ausbildung, weil wir zum Beispiel in Holland ja schon sehen, immer mehr ausgerichtet wird, eben nicht auf tatsächlichen akademischen Nachwuchs, sondern auf Trainierbarkeit, also auf die Fähigkeit, dass du halt irgendwie da dich erst nochmal 10 Jahre als Praktikant ausbilden lässt und dann hast du halt dann halt irgendwie die Fähigkeit erworben auf einen Job, der irgendwie nur so halb deine geistige Fähigkeit beansprucht.
Das hat auch damit zu tun, dass die Quote der Studenten und überhaupt natürlich die Quote der Abiturienten und dann später auch die Quote der Studenten natürlich enorm zugenommen hat. Das heißt, wir haben immer mehr Leute, die ein Hochschulstudium anstreben. Natürlich nicht immer damit zu tun, dass die gerne akademische Weinen wollen und ein großes Erkenntnisinteresse haben, sondern natürlich gehört das in die Vita heute.
Naja, das hat aber auch einfach damit zu tun, dass es immer weniger Jobs gibt, wo du ohne ein Hochschulstudium noch irgendwie was werden kannst. Das ist schon so. Also das ist ja der.
Ja, natürlich.
Das ist halt so, das was halt früher irgendwie mal der Facharbeiter war, wo du halt einfach ein gutes Auskommen hattest, einfach durch, ja, einfach handwerkliches Talent oder was auch immer. Ja. Mhm. Das wird ja immer weniger, das gibt es ja kaum noch. Und ich meine, die allermeisten Leute machen ja heutzutage was mit Medien, ne? Und das ist dann halt...
Herr Gutenberg auch. Entschuldigung.
Ja.
Ja, das haben wir eigentlich auch noch nicht besprochen, diese unsägliche
Bildkampagne. Bildkooperation.
Ja.
Ich habe ja seit einiger Zeit auf dem von mir ja sehr geschätzten Bildblog auch so nachvollzogen, die auch so ein bisschen durchgezählt haben, wie in den letzten Monaten, wie viele Meldungen zu ihm und seiner Frau in der Bild waren und mit welchem Tenor. Das ist ja schon spannend zu sehen.
Ich glaube, das ist so eine Art Stockholm-Syndrom, was das Bildblog da betreibt. Ich kann das gar nicht lesen. Ich glaube, die haben sich da so irgendwie, naja.
Na gut, aber es ist immerhin jemand mal dokumentiert, ne?
Wir sollten diesen Deal zumindest nochmal erklären, was da gerade das stinkende Detail ist, was heute auch auf der Demo zu lauten Rufen geführt hat. Es gibt nämlich diese. Also es gab nämlich die Springer-Presse als einziges Medienhaus in Deutschland, die sich hinter Gutenberg gestellt haben in der Plagiatsaffäre.
Umfragen technisch jetzt, ja.
Umfragen und auch von ihrem Meinungsjournalismus her und von ihren Meldungen her.
Ja.
Die haben jetzt ausgerechnet das Füllhorn der Bundeswehr abbekommen, die nämlich eine große Werbekampagne schalten will zur Anwerbung von neuen
Freiwilligen.
Ja, für Kanonenfutter, für die jetzt umstrukturierte Bundeswehr. Und
die haben aber tatsächlich auch ein Nachwuchsproblem. Also
natürlich haben die Nachwuchsprobleme. Und da gehen sie halt zur Bild-Zeitung. Also auch gar nicht zur kompletten Springer-Presse, sondern vor allem zur Bild-Zeitung. Ja. Und das riecht schon so, als wenn das quasi der Dank von Gutenberg ist dafür, dass sie ihm die Stange halten. Ne?
Ja, aber die Bild kann eh nicht verlieren. Ist Win-Win. Also
die Bild, wieso
denn? Die Kampagnen, genau. Selbst wenn er jetzt...
Können doch noch seine Frau featuren von wegen.
Natürlich, also
der Kampf gegen die Kinderpornos.
Die Auflage wird schon.
Also ich glaube, wenn er tatsächlich gezwungen wird, zurückzutreten, dann
das wird kommen.
Dann werden die tatsächlich eine sehr anti-elitäre Kampagne fahren. Also dann werden die halt diese Intellektuellen haben unseren einzigen Politikstar wegen irgendwelchen Kleinigkeiten vernichtet. Kampagne
wegen ein paar Fußnoten, Zitierfehlerchen. Oh, genau. Diese Verharmlosung nervt mich auch. Schummeleien heißt
das
dann immer.
Ja, also das ist halt so ein, also das ist halt, denke ich mal, so ein, und was wir da halt haben, ist eben eher genau die Abkopplung von Geist und Politik.
Ja, gut, das ist ja nun eigentlich ein altes Ding, oder? Das kennen wir ja schon aus dem Osten. die Idee, dass die Intelligenz ja böse ist und eigentlich gegen das Volk arbeitet und die,
ja, aber
dass man da egalisierend eingreifen muss.
Das ist aber lange nicht mehr so manifest gewesen. Also nicht mehr, war lange nicht mehr so ein ja,
aber alle so guten Ideen kommen wieder.
Ja.
Naja, es hat natürlich einen gewissen Geschmack, dass dieser Volkstribun, den irgendwie das einfache Volk so gerne mag, eigentlich so totale Elite ist. Durch und durch.
Ja. Das Lustige, also Elite ist ein Stichwort, auf das ich auch nochmal ansprechen wollte. Wir haben das ja schon mal in einer Alternativlos-Sendung angesprochen, dass im Bildungsbereich Elitenbildung so funktioniert, dass nicht die Guten befördert werden,
sondern
das Mittelmaß. Mittelmaß und die Schlechten, denn die Guten gehen weg und der Nachfolger erinnert sich nicht mehr an den Quid pro Quo, den du gemacht hast. Ja? Und unter dem Aspekt finde ich nämlich auch diese Summa Cum Laude plötzlich erklärbar. Na, wenn du einfach sagst, das ist der beste Mitarbeiter ist jemand, gegen den du was in der Hand hast. Und wenn du weißt, der hat seine Arbeit plagiiert, ist doch das Beste, was du gegen ihn in der Hand haben kannst. Ja? Und dementsprechend kann ich aber mir schon vorstellen,
aber dass warum wurde es denn jetzt gezogen? Also warum wurde diese Akte jetzt rausgeholt?
Ich glaube nicht, dass die Akte rausgeholt wurde, sondern es hat einfach ein Depp im Internet gefunden. Ja, das ist natürlich scheiße gelaufen. Ja. Also ich glaube nicht, dass den gerade irgendjemand zurücktreten sehen will innerhalb der Regierung.
Die Story ist doch anders. Na, das ist doch dieser Bremer Professor, der eine Rezension geschrieben hat, war doch der Beginn. Dann hat es die Süddeutsche aufgenommen. Im Übrigen ist, wenn man die kann man ja nachlesen, das ist bei den kritischen Juristen in der Zeitschrift, da geht es ja nicht nur um die wenigen Plagiate, die er am anderen gefunden hat, sondern er hat natürlich auch versucht, die Arbeit juristisch einzuschätzen, ist ein Juraprofessor. Mhm. Und er misst ihr natürlich auch so vom Erkenntniswert sehr wenig bei. Und er schreibt, was ich selber übrigens auch fand, dass es lange Passagen gibt, wo er so den Konvent, den Verfassungskonvent so beschreibend wiedergibt. Das langweilt sich zu Tode, das ist wirklich sehr langweilig. Also ich habe ja nur große Stücken gelesen davon. Mhm. Also er greift die auch inhaltlich an. Also der Punkt ist hier, dass dieser renommierte Prof ein Summa vergeben hat für eine offensichtlich auch inhaltlich unterdurchschnittliche Arbeit. Also du überleg dir mal, du bist so ein Prof, ja, du sitzt in deinem Professorensessel, du bist unabhängig, niemand kann dir irgendwas.
Aber es ging doch jahrelang gut.
So eine Arbeit, naja, selbst wenn er jetzt das Plagiat
liegt,
die ist einfach langweilig und all.
Guck mal,
du gibst einen Summa?
Damit hat er sich...
Naja, wenn er dir halt eine Dreiviertelmillion für deinen Lehrstuhl gibt, gibst du ihm halt einen Summa.
Ja, so konkret war das nicht.
Naja, aber ungefähr sowas.
Naja, das war eine Dreiviertelmillion, die da geflossen ist.
Das Schloss ist ja übrigens auch ziemlich in der Nähe, ne? Also auch örtlich.
Du,
zu Bamberg?
Bayreuth. Der Professor hat sich einen Freund fürs Leben geholt und es war ja nicht klar, dass Gutenberg zur Bundeswehr geht. Der hätte ja auch Bildungsminister werden können. Ja?
Oder Wirtschaftsminister.
Wirtschaftsminister, naja, klar.
War er doch.
Drittmittel. Ja, nee, also ich meine.
Eigentlich ist er ja Außenpolitiker. Spezialist für Außenpolitik.
Aber doch nur, weil sein alter Herr Außenpolitiker war, oder nicht?
Na, habe ich jetzt schon mal erzählt, wie er das allererste Mal auf Gutenberg gestoßen ist. Es war im ehemaligen Sturmgeschütz, im ehemaligen Nachrichtenmagazin. Da war irgendwann, das ist schon lange, lange Zeit her, also Print, so ein einseitiger Artikel, wo er erwähnt war. Und da hatten sie so ein schon total...
Also einseitig im Sinne von auf einer Seite.
Ja, ein A4.
Inhaltlich einseitig.
Genau, da stand er noch als Außenpolitiker und Shootingstar der CSU. Und da hatten die so ein geniales Bild, wo er wieder mit so einer hellblauen Krawatte wieder mal immer too much von der Kleidung her und schon sofort also die gegähten Haare, alles schon damals so und in so einer adligen Pose. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das so als... sie hatten ihn so ein bisschen aufgebaut als der neue Konkurrent von Söder, weil Söder war ja eigentlich mal der Kronprinz, ist ja irgendwie auch echt abgestürzt.
Ja, und jetzt dieser, also ich meine, die haben ja auch sonst niemanden. Es gibt da noch diesen Kauder. Also aber die CSU kann aber auch echt ein bisschen leid tun.
Ich meine, das ist jetzt interessant, was passiert denn jetzt? Also nehmen wir mal an, irgendwie, keine Ahnung, morgen kommt der Spiegel raus mit irgendwie...
wir haben den Ghostwriter gefunden,
der packt aus. Wir haben den Ghostwriter und Mittwoch sagt irgendwie Gutenberg, irgendwie macht einen Scheiß alleine. Was passiert denn dann?
Naja, erstmal muss Merkel ihr Kabinett umbilden.
Merkel wird das erstmal nicht annehmen. Das ist erstmal ein paar Tage vergehen damit, dass Merkel das nicht annimmt.
Nee,
das
passiert sofort.
Kann sie nicht, also das kann sie nicht tun.
Das haben sie bisher noch immer gemacht.
Nee, das funktioniert nur deswegen so rum, dass in Deutschland ist es halt Tradition, dass Minister nicht zurückgetreten werden, sondern immer zurücktreten.
So wie der Jung vor ihm.
Genau.
Du gehst dann hin und sagst, guten Tag, jetzt.
Ich möchte nicht mehr. Genau, und sie kann ihn höchstens daran hindern, zurückzutreten.
Ja, eben.
Aber die ist selber Doktor.
Nee, bitte? Das wird sie in dieser Situation vermutlich, also wenn er zurücktritt wegen Ghostwriter, vermutlich nicht tun.
Du, wir haben super Wahl, ja, die haben nix. Die haben nix.
Okay, lass uns mal
außer kurz. Außer Gutenberg. Die kann ihn nicht zurücktreten lassen.
Ja, lass uns mal kurz durchspielen.
Ja, die haben jetzt schon, ich meine, hast du dieses Wahlergebnis in Hamburg gesehen?
Ja.
Die CDU steht mit dem Rücken zur Wand.
Ja,
die haben
Hamburg ist schon speziell.
Genau, nix in der Hand. Ja, aber
Der Punkt ist aber vermutlich, also die Frage ist halt, was passiert, wenn sie ihn halten? Weil, also aus den Konservativen, also aus den wirklichen Konservativen,
dann haben sie eine Palastrevolte,
CDU-Stammwähler-Milieus höre, so. Ja, ja. Also und zwar also den Leuten, den alten grauen Herren, die eigentlich dieses Land regieren, so, die haben so richtig die Schnauze voll. Die betrachten das als Verrat, was die CDU da gerade tut. Und zwar Verrat an den paar konservativen Idealen, die sie noch hatten.
Anstand, Ehrlichkeit, und Vertrauen.
Genau, was man alles mit der CDU...
Naja gut, aber was die da halt...
Christliche Werte.
Was die halt immer noch in ihren... Also, weil auch so schön, ne, diese... du hattest es gerade geblockt, ne, dass ja diese
die
Veranstaltung...
Absage,
ja, genau. Die christlichen Werte,
mit
genau.
Werten in Führung gehen. Und dann, und wer war der Ersatzmann, den sie hingeschickt haben?
Kauder.
Ausgerechnet. Kauder, ja. Also okay.
Und habt ihr diese bizarre Interview mit dem Kauder über die christlichen Werte und zu sagen, das Religiöse in der Politik gelesen?
Nee.
Um Gottes Willen, wo war das denn? Bayern-Kurier?
Nee, da war auch im Brennspiegel. Auch
also ich kann ja den Bayern-Kurier empfehlen, muss ich sagen. Ich habe den ja kürzlich erst entdeckt, das CSU-Hausblatt. Das ist so unglaublich, was die da publizieren.
Ach, die haben weißt doch du, immer wo, keine Links. Das ist doch
wo du denkst, irgendwie, das muss von der Titanic irgendwie betrieben werden oder so. Weil das kann unmöglich die Realität sein. Das können die nicht publizieren, sowas, ja. So, oh mein Gott.
Satire.
Ja, aber guck mal, die sind...
Okay, was passiert denn? Also wir nehmen an, Mittwoch tritt er zurück. Und Merkel,
bis Mittwoch soll er sich noch halten?
Na, von mir aus tritt er auch... Also eine Demo müssen wir wahrscheinlich noch machen, bis er zurücktritt.
Na gut.
Also gut. Also nehmen wir mal
haben
an.
Wir jetzt schöne Schilder.
Guck mal, die CDU ist jetzt zurück.
CSU ist jetzt schon in 50%.
Merkel muss ihr Kabinett umbilden.
Merkel bildet ihr Kabinett um. Was passiert
denn? Dafür musst du den Proporz beibehalten. Ne? Du musst auf jeden Fall.
Muss wieder einer aus der CDU sein.
Ja,
also CSU sein.
Es muss nicht unbedingt der Verteidigungsressort sein, man könnte aber mal eine Rochade machen.
Ja. Also, was ich ja den absoluten Brüller finde, ist, dass das Verteidigungsministerium eigentlich schon immer so ein Abstellgleis ist. Hm. Da tust du so Leute wie Scharping hin, weißt du?
Ja, bloß der,
aber Leute, die du aber, auf jeden Fall.
Ja, bloß der Punkt war, dass sie.
Das hat noch keiner politisch überlegt.
Aber sie mussten aber in dieses Verteidigungsministerium gerade jemand setzen, der da tatsächlich diese Reformen durchdrücken kann, also den Abkehr von der Wehrpflicht. Ich meine, das muss man sagen.
Naja,
das Einzige, was man diesem Mann bisher zugute halten kann, ist, dass er in der Lage war, diese Wehrpflicht abzuschaffen. So, ob er das jetzt nun selber war, keine Ahnung, wahrscheinlich war es eher sein Staatssekretär. Und der hat's nur
den dann entlassen hat?
Er hat es nur plagiert oder so. Aber zumindest unter seiner ministeriellen Ägide ist die Wehrpflicht abgeschafft worden. Das muss man ihm mal zugute halten. Wir wollen ja nicht nur meckern. Ne? Aber,
wie weit, dass er aus unserer Armee jetzt einen Söldner hermacht, das kann man aber auch noch kritisch sehen.
Das kann man kritisch sehen, aber das ist, glaube ich, also als Weiblicher hat man das da einfacher.
Ja klar, ich muss bei dem Schrödeln nicht mitmachen.
Siehst du, deswegen ist also
aber da muss auch kein Männlicher, du kannst verweigern, jeder kann verweigern.
Ja, da musst du aber Zivildienst machen, das dauert länger.
Also ich habe da eine...
Guck mal, die muss man vielleicht mal einer Frau erläutern. Als Mann hast du immer die Wahl gehabt, entweder du gehst zur Armee
oder
und hast die Arschkarte, Moment, oder du machst Zivildienst und dann bist du 3 Monate länger da und wischt alten Leuten den Arsch ab, ist auch nicht unbedingt irgendwie...
Das ist doch ein Klischee, das machen doch ja nicht so viele.
Nein, aber der Punkt ist, du hast die Wahl zwischen zwei, die nicht wünschenswert...
Du kannst doch total verweigern.
Du kannst total verweigern, mach mal, viel Spaß.
Ey, die Taz hatte doch neulich diese 100 Briefe oder so.
Traditionell konnte man nach Berlin ziehen, ja? Das war immer der Ausweg und deswegen sind hier die ganzen Lutschen in Berlin gelandet. Und ausgerechnet zu dem Jahr... Weißt du, wo es dann hier nach der Maueröffnung das Erste, was sie hier irgendwie zustande gekriegt haben, ist, dass sie ein Kreiswehrersatzamt eingeführt haben.
Also dieser Artikel, wo wir gerade bei Wehrpflicht sind, das war eines der herzerwärmsten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe, war dieser hohntriefende Artikel, die Reportage im Spiegel aus dem Kreiswehrersatzamt.
Ja, wunderbar.
Das war so, der triefte so,
hat mich fast versöhnt mit Ihnen.
Ja, das muss man ihm mal, also das kann man immer wieder auf die Positivliste beim Spiegel schreiben, diese Reportage.
Das würde ich eigentlich auch mal ganz gerne machen. Ich würde gerne mal einen Podcast haben, wo Leute, die irgendwie mit 20 oder 21, also männliche Leute irgendwie beim Bund waren, ihre Geschichten erzählen. Weil das hat man ja immer bei den Lagerfeuersituationen.
Das
sitzen
das
irgendwie 2, 3 Männliche
kaputt.
Zusammen und dann fangen sie an zu erzählen, wie sie bei minus 40 Grad im Schlafsack und ihr wisst schon. Also, und naja.
Das macht die Leute kaputt, das willst du gar nicht hören.
Nee,
es gibt da Reality-TV drüber.
Also für Frauen hat das so eine bizarre Anziehung.
Es gibt ein Reality-TV ernsthaft über Frauen in der Bundeswehr. Ist kein Scheiß jetzt. Das kannst du dir angucken. Danach willst du nie wieder irgendwas davon hören.
Ja, wäre freiwillig. Naja, gut, aber egal.
Also gut, egal. Also wir halten kurz fest. Also ich betrachte das zumindest persönlich als Fortschritt, dass wir irgendwie keine Zwangsdienste mehr in diesem Land haben. Also das war wahrscheinlich der Grund, warum sie ihn da hingeschickt haben, weil sie da jemanden brauchten, der halbwegs populär ist, der halt eine relativ strittige, also auch innerhalb der CDU umstrittene Entscheidung durchdrückt. Weil das war ja so, Wehrpflicht war ja so ein Ding, was irgendwie eigentlich sakrosant war und das ging ja eigentlich nicht und musste dann aber weg, einfach aus Kostengründen. Und die Frage ist ja, wen haben die denn da jetzt noch? Also wenn der zurücktritt?
Na, die CSU hat überhaupt keinen mehr. Die haben noch den Kauder.
Dann müssen sie irgendwie Seehofer zum...
Die Kauder ist ja der Fraktionsvorsitzende, dann verbrauchen sie den auch.
Seehofer zum Verteidigungsminister machen, oder
wie? Nein,
Seehofer auch. Um Gottes Willen, Seehofer ist weg.
Also sie hätten den Generalsekretär, der Dobrindt, aber das ist so ein Kleffer. Also ihr habt ja bestimmt die Rede gesehen, die er da zur Verteidigung im Bundestag von Gutenberg hatten. Also so eine Peinlichkeit.
Ja, die war peinlich.
Also, na gut, der aber ist auch, glaube ich, intellektuell nicht auf der Höhe. Also der ist eher so ein Schlachtfeld. Viech. Also so, weißt du, den schickt man in den Wahlkampf. Das
ist doch genau, was du haben willst als Minister.
Als Verteidigungsminister?
Na, da brauchst du gerade ein Händchen. Also das eigentlich brauchst du da eher gerade jemand, der weiß, was er tut.
Ja. Nee, klar.
Naja, dann gibt es natürlich noch irgendwie
Kronprinz Söder. Um die rauchenden Ruinen zu
verwalten. Söder ist ja jetzt zusammen in der Landespolitik gesund.
Krieg gerade Sodbrennen, ist nicht dein Ernst, oder? Söder?
Ich meine ja nur, den gibt's noch. Und dann gibt es natürlich noch den Bruder von Kauder, aber der ist ja mittlerweile, das geht auch, glaube ich, nicht, weil der ist ja nun voll der Rüstungslobby ist. Den kann man, glaube ich, nicht zum Verteidigungsminister machen. Also man
kann wieso, das doch Win-Win.
Ja, könnte man machen. Aber ich weiß nicht, das halte ich für unrealistisch.
Das heißt, das wird die in eine tiefe Personalkrise stürzen.
Na, dann gibt es
haben
noch
sie doch aber jetzt schon.
Sie haben noch eine Frau bei der CSU, die Hadertauer, wenn ihr euch erinnert, die mal die Generalsekretärin war, die soll ja auch noch mit den Füßen scharren.
Und Verteidigungsministerin werden wollen.
Nein, glaube ich aber nicht. Also ich habe jetzt nur so ein bisschen die
Personaldecke. Naja, aber ich meine auch
die in Frankreich gehen auch, also.
Auch die CDU sieht ja nicht besser aus. Ist ja nicht ein CSU-Problem. Ja,
sie könnten ja auch Harde machen. Sie könnten sozusagen ja einen CDU-Verteidigungsminister nehmen und dann ein anderes Ressort. Zum Beispiel, wer ist eigentlich der aktuelle Gesundheitsminister? Das ist FDP.
Wer ist der Rössler oder so?
Ja, aber geht nicht, ist FDP.
Ja, das ging schon trotzdem.
Die brauchen ja auch ihren Proport.
Ja, ne, aber der würde ja nicht wegfallen, sondern bei einer Harde.
Ach, da fällt mir ja noch was.
Sie schieben den Rössler ins Verteidigungsministerium und schieben
dann. Der hat schon genug Leben auf dem Gewissen.
Da muss ich muss ja übrigens noch was sagen. Wenn wir schon mal beim Zurücktreten sind, ich finde übrigens, also neben der Tatsache, dass Merkel für den Mist zurücktreten könnte, ist ja da noch eine Ministerin, wo mich wirklich ärgert, dass sie sich dazu nicht äußert. Das eine ist die Schawan als unsere Wissenschaftsministerin, kann ich mich die Platze ärgern. Und das andere ist, wo ist eigentlich unser Bundespräsident?
Haben wir einen?
Ja, wir haben einen.
Ich hatte mal das Gerücht vernommen, der ist in Belgien.
Für immer?
Naja, also.
Wie der Kaiser? Wie unser letzter Kaiser? Also, mich ärgert, dass, also, die Bildungspolitikerin, die übrigens auch wirklich, also, ich meine, das ist eine wirkliche Wissenschaftlerin.
Aber da haben wir doch eine offensichtliche Theorie, warum da nichts passiert. Das liegt doch auf der Hand.
Na,
die haben alle Angst, dass jemand ihre Doktorarbeit anguckt, nee, also ist doch klar.
Bei Annette Schawan bin ich mir sehr sicher, dass das mal wirklich eine Wissenschaftlerin war. Mhm. Die hat ja da auch viel gearbeitet. Mhm. Und außerdem, wenn du die mal reden hörst, die ist...
Hat Hand und Fuß, meinst du?
Ja. Aber wie kann die dazu schweigen? Das ist eine Frechheit. Von keinem von diesen Sülzen will ich mir noch jemals was über Bildungspolitik an. Also die alle doof. Was soll ich denn meinen Studenten erzählen, wenn dieser gegehrte Betrüger da bleibt? Ich finde das unerhört. Ich rege mich schon wieder auf. Ich brauche mal Beruhigung.
Ja, aber deswegen machen wir das ja hier. Ja?
Achso,
das wollen wir ja im Grunde.
Dass man einfach mal darüber reden kann.
Ja, genau, im Grunde wollen wir genau diese Ansage treffen. Wenn dieser Typ im Amt bleibt, dann haben wir nichts mehr, um den nächsten Generationen zu erklären, warum sie nicht bescheißen sollen. Ja, das ist ein Dammbruch.
Und nicht mal die Fassade bleibt
dann. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch generell gesellschaftlich ist einfach der Wert von eigener Leistung ist nur dann was wert, wenn man es auch respektiert. Und das tut dieser Gutenberg eben gerade nicht. Und deswegen muss er zurücktreten und nicht nur seinen Titel niederlegen, was ja wohl eine Farce, sondern gleich
ist. Ja, und der ist offensichtlich ein Lügner.
Ein Lügner ist er auch noch, ja, aber da kann man sagen, okay, war halt eine Notlüge. Also da gibt's Leute, die irgendwie sagen würden, na gut, ich will nicht sagen, dass ich das irgendwie verteidige, aber weißt du, das ist nicht irgendwie...
Es entspricht zumindest der Berufsbezeichnung. Ne?
Genau, das erwartet man von Politikern nicht anders, als dass sie lügen, ehrlich gesagt. Also wenn Politiker zurücktreten müssen, weil sie lügen, dann haben wir keine mehr.
Es gibt nicht so sehr viele Politiker, die so offensichtliche Lügen überlebt haben. Ja, der Koch hat das mit seinen, ihr wisst schon, die Vermächtnisse. Ne?
Die jüdischen Vermächtnisse, ja.
Genau. Also so viele Politiker gibt es nicht, die sowas aussitzen konnten. Aber das ist ja 30.
Naja, die blühenden Landschaften, die ich habe schon einige Beispiele von Leuten, die eine Weile überlebt haben.
Das ist keine Lüge, das ist kognitive Dissonanz. Das kann man
gut, das ist eine normale Berufskrankheit bei Politikern.
Genau, das ist okay. Naja, gut.
Gut.
Haben wir jetzt noch was Wichtiges vergessen von unserem Jahr? Wir haben eigentlich, wollten noch über die funktionalen Analphabeten in der Akademie reden.
Aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Podcast, da brauchen wir nochmal einen zweiten Rechtschreibnazi für.
Die Sanktionen haben wir eigentlich versprochen, die sind nicht wirklich vorhanden. Natürlich gibt es irgendwie zivil- und strafrechtliche Sachen. Wir haben jetzt alle über das Urteil gelesen, ne? Ja. Und über auch die Degradierung bei der Bundeswehr-Universität, das haben wir ja auch gelesen. Da braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Kann man den Gutenberg eigentlich degradieren? Hat der einen Dienstgrad innerhalb der?
Nee, die Minister sind grundsätzlich immer nicht Dienstgrad gebunden. Zivile Führung halt ist auch eigentlich okay. Also ist halt vernünftig.
Ja.
Ja, gut.
Wir müssen noch was sagen.
Warten.
Ich glaube, wir sollten sagen.
Im Übrigen sind wir der Meinung,
dass Gutenberg zurücktreten muss.
Genau.
Dann.
Auf Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.